Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
You think you can play with me under the child? I respect your lord.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Bundesliga-Schlusskonferenz, alles zum letzten Bundesliga-Spieltag hier im Rasenfunk. Ich begrüße euch sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser ersten Spieltagsfolge der 55. Bundesliga-Saison. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der @genetzer bei Twitter und ich freue mich sehr, dass all unsere alten und vielleicht auch ein paar neue Hörerinnen und Hörer jetzt hier in dieser Schlusskonferenz mit uns gemeinsam auf den Bundesliga-Spieltag Nummer 1 zurückblicken wollen. Wie immer werde ich das nicht alleine tun. Die Schlusskonferenz ist kein Monolog. Nein, ich habe in der Regel zwei Gäste. Wir legen häufig Schwerpunkte auf einzelne Vereine. Das ist heute nicht der Fall, denn nach dem ersten Spieltag ein bisschen übertrieben. Ich freue mich aber umso mehr, bei mir begrüßen zu dürfen. Ein Feuerwerk an Kompetenz erwartet euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen von Thomas Böker. Er ist Redakteur beim Kicker. Er ist Premier League-Experte, aber auch ein wandelndes Lexikon, was die Bundesliga angeht. Thomas, sehr schön, dass du mal im Rasenfunk deine Premiere gibst.
Ja, grüß Gott, hallo. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ich bin geehrt, dass du mit dabei bist. Und außerdem jetzt schon zum, ich glaube, dritten Mal, korrigiere mich, wenn es anders ist, Anderl, im Rasenfunk Andreas Lehner, Fußballchef von Spox bei Twitter, Andreas_Lehner. Servus, Anderl.
Servus, Max. Hi, Thomas.
Ja, ist auch kein Zufall, Anderl, dass wir zwei jetzt hier zusammen in dieser Folge sprechen, denn wir werden gleich noch über eine kleine Kooperation reden, die mit Beginn dieser Bundesliga-Saison auch den Rasenfunk und Spox betrifft. Aber vorher muss ich mich noch bedanken. Bedanken bei wem? Bei Rasenfunk-Supportern. Der Rasenfunk ist werbefrei und soll werbefrei bleiben. Der Rasenfunk ist noch ein Hobbyprojekt und soll aber ein Beruf werden. Und deshalb kann man den Rasenfunk unterstützen. Unter rasenfunk.de/unterstützen findet ihr alle Informationen dazu. Und in dieser Folge danke ich ganz besonders den Supportern Oliver, Monika, Thomas, Sanke, Daniel, Dustin und Martin, der seine Kosten für Sky jetzt an uns weiterreicht. Dafür eine riesige Verbeugung. Ihr alle seid für uns wie eine wasserdichte Multifunktionsjacke beim Saisoneröffnungsspiel in München. Schöner kann ich meinen Dank nicht ausdrücken. Und jetzt, Ander, lass uns doch mal kurz besprechen. Es gibt eine Kooperation mit Spox. Was heißt denn das? Der große Ausverkauf beim Rasenfunk?
Ja, habe ja schon einige Kommentare gelesen bei Spox, aber auch dann bei Twitter. Aber so ist es ja Gott sei Dank nicht. Eigentlich heißt es ja im Großen und Ganzen, dass wir dir Gott sei Dank eine bisschen größere Plattform hoffentlich bieten können und du mit dem Rasenfunk ein bisschen mehr Reichweite bekommst. Das ist das große Ziel von dir, aber auch von uns. Mhm. Deshalb wird der Rasenfunk jetzt ab Montag, sprich ab morgen, immer auch auf Spots eingebunden. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass wir zusammengekommen sind, aber ein Ausverkauf muss wirklich keiner fürchten.
Das heißt, ich muss jetzt nicht meine Sendung zu dir zur Abnahme schicken. Das finde ich fast ein bisschen schade.
Nee, du musst nichts abnehmen, du musst keine Werbung machen, du musst auch Spots nicht penetrant oft erwähnen. Alles so wie immer. Einfach weitermachen, so wie vorher, Max.
Genau, und vielleicht noch ein paar mehr Gäste aus eurer Redaktion mit dabei haben. Das habe ich in der Vergangenheit schon häufig probiert. Ihr würdet nicht glauben, wie häufig das an technischen Gegebenheiten gescheitert ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Das werden wir jetzt beseitigen. Vielleicht lässt du das Headset, was ich dir mitgebracht habe, einfach in der Redaktion liegen.
Ich lasse jetzt alles hier so stehen und liegen, wie es ist, für die nächsten 6 Monate. Dann können wir das in der Vorrunde mit Sicherheit nochmal hinkriegen.
Ja, stark, das ist gut. Genau, also es wird sich für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr schon den Rasenfunk kennt, eigentlich nichts weiter verändern, außer dass ich hin und wieder mal Gäste von Spox dabei habe, was ich aber auch schon in der Vergangenheit hatte und sowieso immer geplant hatte. Und mir bringt das hoffentlich ein paar neue Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht zu Supportern werden. Und dann käme ich meinem Ziel näher, das Ganze hier hauptberuflich machen zu können, vor allem mit Blick auf das WM-Jahr 2018. Bin ich da schon ein bisschen hibbelig, ob sich das irgendwie so finanziell trägt. So viel zu dieser Kooperation. Ich werde den Ankündigungsartikel dazu bei Spox auch noch in den Shownotes verlinken und ich habe auch einen Forumseintrag unter mitmachen.rasenfunk.de gestartet. Da könnt ihr gerne weitere Fragen dazu stellen und uns und mir eben auch gerade doch noch den Ausverkauf aller Werte vorwerfen. Solange es nicht ganz so vehement ist, wie die Fans gerade gegen den DFB protestieren, also von der Wortwahl her, inhaltlich kann ich das sehr gut nachvollziehen, kann ich damit sehr gut leben. Lasst uns in diesen ersten Spieltag reinsteigen. Eine Formulierung, die ich so häufig im Rasenfunk verwende, und ich freue mich, dass es endlich wieder weitergeht. Ich bin nicht zuletzt durch die Saisonvorschau, auf die ich mich sehr lange vorbereitet habe. Ich glaube, 3 volle Tage saß ich da dran, wieder richtig heiß auf die Saison gewesen. Aber Thomas, es ging gleich mit einer Panne los beim Videobeweis. Bei einigen Spielen konnte er nicht eingesetzt werden. Die Spiele waren Hoffenheim, Bremen, Hamburg, Augsburg, Hertha, Stuttgart. Zum Teil gab es da Ausfälle und auch die kalibrierten Linien für Abseitsentscheidungen wurden nicht überall angezeigt. Würdest du aber jetzt nach diesem ersten Spieltag mit Videobeweis trotzdem sagen, es war ein erfolgreicher Start?
Ja, wenn der Videobeweis denn zum Einsatz kam, war er sinnvoll, wie in München beim Elfmeter und in Freiburg beim dann nicht gegebenen Tor für Freiburg. Letztlich ist es dann natürlich schwierig, das eine war am Freitag, das eine am Sonntag und am Samstag funktionierte es dann in 4-5 Stadien nicht und das ist dann natürlich sehr fragwürdig, das Ganze, insofern, als dass ich ja nicht vom Kalender abhängig sein kann, wann ich spiele und ob ich von dieser technischen Unterstützung profitiere oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt dann für noch mehr Ungerechtigkeit sorgt, indem es an den anderen Tagen auch nicht funktioniert. Trotzdem will ich nur sagen, es gab ein schiefes Bild an dem Spieltag. Es war zum Glück wohl offensichtlich dann am Samstag nirgendwo richtig zwingend nötig. Bei Wolfsburg-Dortmund konnte man einmal kurz zucken bei einem Tor, war dann aber eine korrekte Entscheidung. Da hätte aber sicher der Videobeweis dem Schiedsrichter auch gut getan zur Unterstützung. Der war dann auf einmal nicht da. Und wie im Supercup ja auch schon, also und nicht umsonst hat die DFL ja gestern dann auch direkt eine Pressemitteilung rausgegeben und es wird ernsthafte Gespräche mit dem Dienstleister Hawkeye geben und so weiter und das Ganze ist so nicht hinnehmbar aus ihrer Sicht und die haben sich natürlich die mussten irgendwie reagieren, weil viele natürlich gesagt haben, was ist denn da los? Und natürlich sehen auch wenige dann im Hintergrund da den Anbieter, sondern schimpfen natürlich erstmal nur auf DFL und DFB, der gar nichts mit zu tun hat, aber ist ja egal. Da wird dann halt pauschal mitgeschimpft. Und deswegen mussten die irgendwie eine Stellungnahme abgeben, das haben sie getan. Und dann hat es heute ja dann auch zum Glück für Frankfurt dann in dem Fall funktioniert. Aber wie gesagt, um es ein einheitliches Bild im Sinne der Gerechtigkeit wäre natürlich besser gewesen, wenn es bei allen 9 Spielen funktioniert hätte.
Aber das muss man ja auch dazu sagen, das hat auch Bibiana Steinhaus bei ihrem Auftritt im aktuellen Sportstudio betont. Es gab bis auf ganz wenige Ausnahmen eigentlich keine zweifelhaften Entscheidungen. Das ist ja ein großes Kompliment an die Leistungen aller im Einsatz befindlichen Schiedsrichter, finde ich, oder Anderl?
Ja, kann man natürlich sagen, aber wenn natürlich alles auf den Videobeweis schaut, wie am ersten Spieltag jetzt, dann geht es vielleicht ein bisschen unter jetzt, dass die großen Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen ausgeblieben sind. Aber wie Thomas ja schon angesprochen hat, gerade bei dem Tor in Wolfsburg von Bartra, das wäre natürlich nochmal eine Überprüfung wert gewesen und da kann ich ihm ja nur zu 100% zustimmen. Ist es natürlich dann sehr schade, wenn das am Samstag nicht funktioniert, während es am Freitag geht und am Sonntag auch geht. So kann es natürlich nicht sein und so sollte es natürlich nicht sein, wenn ich schon 2 Wochen vorher einen Testlauf habe, bei dem es auch technische Probleme gibt und dann gibt es 2 Wochen später im Ernstfall gleich wieder Probleme. Das ist natürlich kein gelungener Start dann am Ende für den Videobeweis.
Die Ironie an der Sache, finde ich, ist ja auch, dass man in München den Elfmeter erst nach dem Videobeweis gibt. Also ich fand, der war relativ klar, das war in Echtzeit im Stadion schon gut zu sehen, dass er den umreißt, mehr oder weniger. Und klarer Elfmeter und von daher Videobeweis gut und schön. Aber in dem Fall hätte es denn dann eigentlich auch nicht gebraucht, wenn der Schiedsrichter vorher genau hingeschaut hätte.
Da liegst du auf einer Linie mit Franck Ribéry. Ich habe noch nie einen Spieler so schimpfen sehen, nachdem die eigene Mannschaft einen Strafstoß bekommt. Das hätte er sich ehrlich gesagt auch sparen können. Aber gut, so dann kann er sich ja so einige sparen und tut's nicht immer. Ich glaube, Augsburg ist noch am ehesten diejenige Mannschaft, die dem nicht zum Einsatz gekommenen Videobeweis nach nachtrauert. Da gab es 2-3 Entscheidungen, wo man nicht genau sagen kann, wäre das jetzt klar genug gewesen für einen Videobeweis. Da fehlt uns ja auch die Expertise mit und die Erfahrung mit. Aber ich hatte bei diesem ersten Spieltag jetzt häufiger den Gedanken, ich glaube, der Videobeweis wird dazu führen, dass noch häufiger der Weg in den Strafraum gesucht wird, weil man sich sicherer sein kann bei all diesen Kann-Entscheidungen, wo aber zum Beispiel ein Beinstellen, da ist ja allein schon der Versuch strafbar, das dürften eigentlich relativ viele Elfmeter oder Strafstöße in dieser Saison geben. Es ist wieder etwas lohnenswerter, in den Strafraum reinzukommen. Und ich glaube, der Videobeweis wird dann auch vor allem für diejenigen Mannschaften von Vorteil sein, die eben einfach häufige Strafraumpräsenz haben. Beispiel ist ja zum Beispiel jetzt auch der FC Bayern, aber da würden mir auch noch ein paar andere einfallen. Bin ich mal gespannt, ob da vielleicht sogar sich so ein bisschen am Spielstil mancher Mannschaften etwas verändert. Wollen wir mal über das Eröffnungsspiel sprechen? Da war ja gleich einiges geboten. Bayern gegen Leverkusen. Es begann, ja, in dem Spiel war wirklich alles drin. Ein Unwetter, ein Spiel mit ganz vielen Facetten. Bei beiden lief noch nicht alles rund. Jede Mannschaft hatte so ihre Halbzeit. Die einzige Konstante, die ich erkennen konnte, Andal, ist die Leverkusener Schwäche bei Standards.
Ja, die war offensichtlich und hat den Bayern dann am Ende auch den Sieg gebracht. Tor nach Freistoß, Tor nach Ecke und das dritte ein Elfmeter, also drei Tore aus Standardsituationen. Mhm. Und das in einem Spiel, in dem Leverkusen eigentlich wirklich aus meiner Sicht relativ gute Möglichkeiten hatte, da in München was mitzunehmen. Das ist aus Leverkusener Sicht natürlich mehr als ärgerlich, dass man sich da so schnell mit zwei Unachtsamkeiten oder zwei schlecht verteidigten Standardsituationen so ins Hintertreffen gebracht hat.
Was meint ihr denn, Thomas, wenn wir dieses Spiel unter denselben Bedingungen, mit denselben Chancen, die es gab und denselben Rahmenbedingungen 10-mal ausspielen, wie oft gewinnt das Spiel Bayern?
10-mal.
Ehrlich?
Ja, sehe ich so, weil letztlich ist dann auch eine Frage der Qualität ist. Die ganzen Torschüsse, Leverkusen hat ja in der Torschussstatistik dann am Ende sogar einen Vorteil.
19 aber, Torschüsse, das muss man erst mal schaffen in München.
Ja, das muss man erstmal schaffen. Das war dann aber auch letztlich, gerade am Ende waren davon auch einige und auch eine in einer Sequenz 3-4 hintereinander. Das war dann auch, glaube ich, dem geschuldet, als Mats Hummels dann raus musste, war die Viererkette von rechts dann Kimmich, Süle, Alaba und Rafinha. Und wenn man mal die etatmäßige Viererkette nimmt, dann ist dann nur noch, also ich nehme jetzt die der letzten Jahre, dann war das war nur noch Alaba da und der nicht auf seiner Position. Und von daher war das gar nicht verwunderlich, dass da Leverkusen noch zu Chancen gekommen ist, wobei das natürlich nicht nur eine Fehlleistung der letzten Linie war, sondern da wurde davor dann natürlich auch nicht gut gearbeitet. Aber warum ich glaube, dass es dann eben trotzdem für Leverkusen nicht reicht, ist eben, dass dann da doch in vorderster Linie eben die Qualität nicht so groß ist, als dass man dann zwingend hätte die Tore machen oder die Tore hätte machen können, ja, weil eben ein Chicharito ist nicht mehr da, ein Kießling ist nicht mehr so gefragt und ja, dann muss dann schon aus der zweiten Reihe wie Memedi dann jemand ran, also zweite Reihe im Spielfeld, zweite Linie und von daher, natürlich waren genug Chancen da und sie hätten sich dann oft aufgrund dieser Chancen vielleicht auch dann irgendwo einen Punkt verdient gehabt. Aber ich glaube, der Großteil dieser Schüsse war dann doch eigentlich, als das Spiel mehr oder weniger entschieden war. Natürlich hätte es einen Anschlusstreffer nochmal spannend gemacht. Aber warum ich das halt auch sage, ist eben aufgrund der Vergangenheit. Leverkusen hat äußerst selten in München was geholt. Und sie haben einfach dann in entscheidenden Momenten vielleicht auch nicht die Mentalität dazu, diesen Killerinstinkt, der dann eben nötig ist. Meistens sagt man, gegen Bayern kriegt man nicht viele Chancen. Jetzt hatten sie sogar mehrere. Und es hat trotzdem nicht gereicht zum Punkt. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel in 10 von 10 Fällen an Bayern gegangen wäre.
Krass, siehst du das auch so deutlich, Andal?
Ich teile die Meinung, dass es am Ende bei so einer Menge an Möglichkeiten, die sie hatten, das waren ja noch nicht immer nur die Torschüsse, finde ich. Es gab aber viele Möglichkeiten, die sie nicht gut zu Ende gespielt haben, wo sie dann gar nicht zum Abschluss kommen oder wo Volland mal über den Ball tritt oder wo er einmal nicht abschließt, wo es dann die Szene mit Hummels gab, wo man auch über Elfmeter diskutieren hat können. Die tauchen in der Torschussstatistik gar nicht auf. Und da bin ich auch der Meinung, dass du dann am Ende die Qualitätsfrage stellen musst. Wenn ich so oft vors Tor komme, so ab und oder relativ oft leicht in und um den 16er komme in München, dann muss ich mehr draus machen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann hat das was mit mangelnder Qualität zu tun. Deshalb glaube ich auch, dass sie nicht viele Spiele gewinnen. Und das Gefühl hatte ich auch nicht, dass sie bis zum Schluss realisiert haben oder dass sie gemerkt haben, okay, hier wird eigentlich mehr gehen. Das haben sie ja auch hinterher, als wir in der Mixzone dann mit ihnen gesprochen hat, war das so, ja, ganz nett gespielt, aber eigentlich, bei München musst du nicht unbedingt gewinnen und nicht dieses, oh mein Gott, wir hätten hier eigentlich mal richtig auf den Putz hauen können, gleich am ersten Spieltag, ja. Und hätten da viel mehr draus machen müssen. Also das sehe ich auch so, dass das eine Frage der Qualität ist dann am Ende.
Bayern hat übrigens auch einige Chancen nicht sauber, also einige Konterchancen nicht sauber zu Ende gespielt. Das war ja haarsträubend teilweise, was da vorne dann auch noch liegen geblieben ist. Also sagen wir so, wenn es am Ende 6-4 ausgeht, dann hätte das dem Spielverlauf mehr entsprochen, wäre aber dann natürlich recht albern gewesen. Aber so waren dann insgesamt die Kräfteverhältnisse, weil bis zum 3-1 war es ja eigentlich relativ ungefährdet, muss man auch sagen. Und die Standardsituation oder die Standardschwäche, die du ansprichst von Leverkusen, ist natürlich absolut richtig. Das war vergangene Saison schon ihr großes Problem. Gerade bei Eckbällen gehörten sie dazu denen, die am meisten kassiert haben. Und ja, jetzt gleich wieder das 2-0, das auch aus einem Eckball resultierte, wo halt nur dann nicht rechtzeitig rausgerückt wird, dann steht der Abseits. Vorher Vidal darf den relativ unbedingt in Richtung Fünfer bringen. So kann man natürlich nicht verteidigen. Also das hat dann wenig mit höheren Ambitionen zu tun. Aber sie haben, was ich fand, sehr, sehr mutig gespielt, dann vor allem nach dem Rückstand. Also in der zweiten Halbzeit, sie hätten ja auch sagen können, nee, wir machen jetzt hier Schadensbegrenzung, das haben sie nicht getan, sind extrem mutig weiter vorne draufgegangen, haben sich dadurch auch ihre Chancen erspielt, weil sie Bayern zu Ballverlusten gezwungen haben. Das war richtig klasse. Und sie werden nicht jede Woche gegen so eine letztlich dann abgezockte Mannschaft spielen. Und wenn sie es schaffen, durch dieses hohe Stehen und frühe Stören immer so viele Chancen sich zu erspielen, dann werden sie auch eine gute Rolle spielen in dieser Saison, eine bessere als in der letzten. Aber ja, die Chancenverwertung bleibt dann natürlich das Manko und hinten, wenn man nach 19 Minuten 0-2 zurückliegt, da sind dann andere schon ganz anders untergegangen in München. Das haben sie nicht getan, im Gegenteil, sie haben sich da bravourös zurückgekämpft. Wie gesagt, am Ende fällt das 2-3 so in der 80. oder so, wird's, glaube ich, nochmal richtig spannend, aber danach, als das dann nicht gefallen war, bis dahin war dann auch die Luft raus aus Leverkusener Sicht und da hätte Bayern dann eben das eine oder andere, den einen oder anderen Konter da viel, viel sauberer rausspielen und letztlich auch abschließen müssen. Wenn ich dann an Coman und Lewandowski denke, das war in der Endphase nicht gut gespielt. Mhm.
Ich fand zwei Dinge aus taktischer Sicht interessant, und zwar jeweils auf beiden Seiten. Zum einen die Bayern im Spielaufbau in so einer Art 2-3-4-1 mit Alaba und Kimmich sehr offensiv nach vorne gezogen. Rudi hat sich manchmal noch zwischen Hummels und Süle fallen lassen, dann war es eine Dreierkette im Aufbau, das kennt man noch so ein bisschen. Aber oft war es tatsächlich eine Zweierkette und da gab es dann aber wirklich Probleme, als Leverkusen dann seinerseits umgestellt hat. Das ist für mich dann die zweite interessante taktische Variante. In der zweiten Halbzeit steht Leverkusen auf ein 3-4-3, Anderl, und Bayern reagiert da also sehr spät drauf. Irgendwann wurde das 4-4-2 zu einem 4-3-3, aber so richtig hat sich ehrlich gesagt an der ganzen Raumaufteilung nichts geändert. Und das, obwohl man gesehen hat, dass Leverkusen dadurch klaren Vorteil hatte, weil das mutige Angehen, Anlaufen von Bayern doch immer wieder zu Fehlern geführt hat, wie es auch für diesen frühen Zeitpunkt in der Saison jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Was glaubst du denn, warum hat Ancelotti darauf nicht reagiert?
Ja, ist eine gute Frage. Habe ich genauso hinterher dann auch in der Mixzone Hasan Salihamidžić gefragt.
Glas ist halt voll.
Nee, er hat gemeint, die Umstellung war nicht nötig.
Nee. Okay.
Wir haben ja die meisten Tore geschossen und darum geht es in diesem Spiel. Mhm. Ich habe es auch so gesehen, dass sie mit der Umstellung große Probleme hatten, dass sie nicht genau wussten, wie jetzt am besten darauf reagieren. Und dass jetzt dann das große Coaching von außen nicht kommt, das ist jetzt auch nicht so überraschend, weil das nicht der Ancelotti-Style ist. Mhm. Und natürlich hätte jetzt, um den Vergleich nochmal zu bringen, hätte Guardiola in der Situation sicherlich ganz anders reagiert, auch an der Außenlinie. Aber Ich denke, dass die Mannschaft sich ein bisschen mehr Input da zu dem Zeitpunkt auch gewünscht hätte, weil vor allem die Phase nach der Halbzeit, diese 15 Minuten, Leverkusen wirklich sehr dominant war und da durchaus noch mindestens ein Tor mehr hätte erzielen können.
Spielt sicherlich auch eine Rolle, dass da Julian Brandt mit reinkam. Der hat nochmal eine ganz andere Dynamik in die Offensive reingebracht. Was muss man denn jetzt mitnehmen, Thomas, aus dem Spiel? Lass mal mit den Bayern beginnen, wenn wir jetzt schon so viel über sie gesprochen haben. Licht und Schatten, das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich für ein Spiel am ersten Spieltag, aber auch eine hohe Unzufriedenheit in den Aussagen danach. Was glaubst du, muss passieren jetzt auch mit Blick auf die nächsten Spiele, jetzt auswärts bei Werder und dann auswärts in Hoffenheim?
Ja, da muss gar nicht großartig passieren. Die werden sich weiter finden. Die individuelle Qualität ist so hoch in der Mannschaft, in dem Kader, dass sich da alles auffangen lässt. Auch man darf ja auch nicht vergessen, wer da alles noch gefehlt hat oder wer eingewechselt wurde. Von daher, also natürlich war es nicht optimal, aber man kann auch nicht immer erwarten, dass da jedes Spiel 5-6-0 gewonnen wird. Leverkusen hat ja auch Ambitionen und hat auch keine schlechte Mannschaft. Von daher denke ich, ist der Start unterm Strich okay, dass man so viele Torchancen gerade zu Hause zulässt. Das geht nicht, das wissen sie selbst. Aber die müssen jetzt nichts großartig ändern. Und ich glaube auch nicht, auch wenn die auf 3-4-3 umgestellt haben, dass da jetzt ein FC Bayern in der Form groß drauf reagieren muss, um da selber jetzt noch umzustellen. Die haben 4-2-3-1 gespielt oder 4-4-2. Das war fließend teilweise, je nachdem halt, wo Müller sich aufgehalten hat. Da ist man in beiden Systemen, in beiden Ausrichtungen ist man gegen ein 3-4-3 gewappnet, erst recht durch die vier Leute da hinten. Das Problem war halt einfach, dass sie dieses frühe Stören, sie haben sich eben nicht sauber rauskombiniert, so wie es sonst ihre Art ist. Und wenn sie das geschafft hätten, dann wären Räume ohne Ende da gewesen. Die waren dann auch am Ende bei den angesprochenen Konterchancen natürlich gegeben. Aber die da sind sie halt in der ersten, in den ersten 20 Minuten, erste halbe Stunde von der zweiten Halbzeit nicht richtig reingekommen. Und dann sah es natürlich dann so aus. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, die Torchancen zuzulassen, ist nicht nur eine Frage der letzten Linie, sondern da wurde davor auch nicht gut gearbeitet. Das müssen sie verbessern, das ist klar, aber es gab auch gute Sachen, wie zum Beispiel das Debüt oder die Premieren von Tolisso und Rudi da im zentralen Mittelfeld, das hat mir gut gefallen. Das waren sind zwei schlaue Spieler, die haben sehr oft schöne Spielverlagerungen drin gehabt und damit auch wieder Räume geschaffen. Gerade in der ersten Halbzeit war das sehr, sehr schön anzusehen. Und von daher und nochmal, da haben noch einige gefehlt, angefangen bei Manuel Neuer, der natürlich dann auch, obwohl Ulreich in dem Spiel jetzt gut war, das ist eine ganz andere Ausstrahlung, wer der Neuer da hinten drin ist, das ist klar. Dann Robben nur Teilzeitkraft gewesen und trotzdem eine relativ Thiago gar nicht dabei gewesen. Also das sind überragende Spieler, die drei alleine, die ich jetzt schon genannt habe. Das ist nochmal so ein Qualitätsschub. Die müssen sich jetzt keine Sorgen machen, wenn sie wie sie die nächsten Bundesligaspiele angehen. Also das muss man jetzt nicht dramatisieren. Aber man darf es natürlich auch, und das haben sie auch zur Kenntnis genommen, dass Leverkusen außergewöhnlich viele Torchancen für eine Gastmannschaft in München hatte.
Und auch außergewöhnlich viel Ballbesitz. 49%, das haben wir jetzt auch nicht so oft gesehen. Natürlich haben wir uns alle so ein bisschen an Pep Guardiola-Werte jenseits der 90, hätte ich fast schon gesagt, gewöhnt. Ganz so krass nicht, aber Gefühl war es manchmal so. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, Anderl, vielleicht zeigt sich in dieser Saison eher das, was Ancelotti schon für die letzte Saison angekündigt hat, dass man häufiger auch mal ein bisschen abwarten spielen möchte, dass man den Gegner insofern lockt, dass man ihm auch mal den Ball überlässt, um dann eben einfach mehr Räume für Konter zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt von nur 90 Minuten schon so einen großen Schluss ziehen kann, aber der Gedanke kam mir manchmal, dass das vielleicht dieses Spiel gegen Leverkusen näher an dem war, was Ancelotti gerne mit Bayern spielen würde, als es das Auftaktspiel in der letzten Saison gegen Werder noch war.
Das Gefühl hatte ich jetzt nicht, dass sie bewusst bisschen Ballbesitz abgegeben haben, weil sie auch nicht so ins Spiel reingegangen sind. Also die ersten 15, 20 Minuten waren auch dominant, waren gut. Ja, da hatten sie ja das Spiel auch unter Kontrolle. Und erstaunlicherweise, als dieses Unwetter dann mal losging, zu der Phase haben sie es dann ein bisschen verloren. Und es war ja eher so, dass sie die Räume, wie der Thomas gesagt hat, die ja zum großen Teil da war, eben nicht gefunden haben, weil sie sich nicht gut positioniert haben. Sei es jetzt im 4-2-3-1, im 4-3-3, wie auch immer. Das ist von der Formation dann gar nicht abhängig, aber sie konnten sich nicht in den freien Räumen positionieren und ihr Passspiel da aufziehen. Und das war ja das große Problem, dass sie recht unsicher waren im Passspiel, dass sie viele Fehler produziert haben. Und das hat Leverkusen natürlich in die Karten gespielt. Deshalb glaube ich nicht, dass es eine bewusste Entscheidung war, sich jetzt ein bisschen zurückzuziehen und auf Konter zu spielen, weil dieses Konterspiel ja auch erst dann in der Schlussphase funktioniert hat und nicht zuvor. Wenn das jetzt zuvor funktioniert hätte, würde ich sagen, ja, okay, teile ich, aber so habe ich das jetzt nicht gesehen, sondern es hat erst dann funktioniert, als ab der 80. als Leverkusen dann sagte, ja, okay, wahrscheinlich machen wir jetzt noch keine zwei mehr.
Dieses Wetter beziehungsweise Unwetter, hatte ja schon historische Ausmaße. Das kann man ja wirklich so sagen. Gerade in München habe ich so ein Wetter noch nie erlebt im Stadion. Und das ist dann natürlich so. Natürlich mussten beide Mannschaften sich darauf einstellen, umstellen, damit zurechtkommen. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn man eine Mannschaft ist, die eben über Ballbesitz definiert. Wenn da auf einmal durch Wind und Regen das Spiel dermaßen beeinträchtigt wird, hat man natürlich im ersten Moment da erstmal eine ganz andere Aufgabe vor sich als eine Mannschaft, die erstmal reagieren kann. Und von daher hat das vielleicht auch ein bisschen zusammengehangen, ohne dass das jetzt die Leistungssteigerung der Leverkusener schmälern soll. Aber ich glaube, dass da schon ein kleiner Zusammenhang bestanden hat.
Zumindest ein zeitlicher. Die Leistung bei Einsätzen des Unwetters und nach der Regenunterbrechung von Bayern war eine andere als davor. Aber lasst auch noch über Leverkusen sprechen. Das nächste Spiel ist ein Heimspiel gegen Hoffenheim, dann geht's nach Mainz und dann zu Hause gegen Freiburg und auswärts bei der Hertha. Vor allem das Heimspiel gegen Hoffenheim natürlich interessant. Anderl, was muss denn Leverkusen aus diesem Spiel mitnehmen an positiven und negativen Dingen?
Die positiven Dinge sind, dass sie sich viele Chancen erspielt haben, dass sie auch mit ihrem Pressing erfolgreich waren, dass sie von der Bank mit Brand auf alle Fälle Qualität nachlegen konnten, dass Bellarabi im Zentrum aus meiner Sicht nach anfänglichen Schwierigkeiten sehr, sehr gut funktioniert hat.
94% Passquote, das spricht ehrlich gesagt auch so ein bisschen gegen die Tiefenstaffelung der Bayern auf der Position.
Ja, Wahnsinn. Hat eine sehr gute Passquote, hatte auch enorm viele Abschlüsse.
Wobei ich von Leverkusen-Fans auf Twitter gleich schon gehört habe, das ist bei Bellarabi gleichbedeutend mit in sämtliche Richtungen des Spielfelds.
Ja, wo ich gerade sagen wollte, wo wir wieder beim Thema Qualität sind, weil die für die Positionen, in denen er oft zum Abschluss kam, relativ schwach teilweise ausgeführt wurden. Ja. Negativ, hast du ja vorher schon angesprochen, ist die Schwäche bei Standards. An der müssen sie dringend arbeiten. Und natürlich bist du jetzt, wenn du mit einer Niederlage startest, auch wenn sie erstmal auswärts in München ist, zu Hause schon mal ein bisschen unter Druck, weil zwei Spiele, null Punkte wäre natürlich dann kein guter Start. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann Leverkusen auf dem Spiel aufbauen. Wobei sie schon sich überlegen müssen, wie sie den Abgang von Chicharito auf Dauer auffangen wollen, wenn Volland in seiner zweiten Saison auch nicht besser zu Potte kommt, weil auch wenn du viele Chancen hast, brauchst du am Ende dann einen, der die auch mal verwertet. Und da hat jetzt Leverkusen aus meiner Sicht noch keinen Spieler im Kader, der für herausragende Abschlussstärke steht.
Ich glaube, dass das ein gefährliches Spiel und Ergebnis für Leverkusen auch war. Ergebnis in dem Sinne, dass es ja, wie gesagt, auch was Besseres möglich gewesen wäre. Und das ist jetzt schon recht schwierig, da gedanklich sich aufs nächste Spiel einzustellen. Weil zum einen kann man natürlich sagen, man hat sehr, sehr gut ausgesehen phasenweise. Das ist natürlich was sie positiv mitnehmen können. Auf der anderen Seite verleitet das natürlich dann dazu, vielleicht auch nicht so hundertprozentig konzentriert zu sein, zu bleiben, als wenn man jetzt da deutlich verloren hätte. Man lernt halt immer mehr aus Niederlagen und auch immer mehr aus deutlichen Niederlagen. Und gerade bei so einer Niederlage, bei der man dann am Ende mit der besseren Torschussstatistik noch rausgeht, da besteht die Gefahr, dass man nicht die richtigen Lehren daraus zieht. Und da bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, vor allem weil Hoffenheim ja dann auch wieder eine Mannschaft ist, die sie auch vor andere Aufgaben stellen wird, weil sie natürlich extrem auch vorne drauf gehen. Und da muss man dann erstmal andererseits abwarten, wie Leverkusen das dann hinten spielerisch löst. Und was jetzt gerade schon richtig gesagt wurde, der Druck nach dieser Niederlage, auch wenn es in München war, es war der erste Spieltag, das erste Spiel ging verloren und da muss man dann erstmal zu Hause mit klarkommen, wie man das dann umsetzt. Und ich kann mir vorstellen, was die, ja, ich nenne es jetzt mal Sturmproblematik angeht, dass sie da vielleicht auch noch bis zum 31. August was tun. Mal schauen, was da so dominomäßig noch alles passiert weltweit, sobald Coutinho und oder Dembélé transferiert werden, könnte das bis hin zu den kleinsten Vereinen noch Auswirkungen haben, aber mal schauen. Unterm Strich, wie gesagt, Leverkusen ganz okay, aber gefährliche Ausgangslage jetzt für die nächsten Wochen.
Mein Gott, früher war die Domino-Theorie im Kalten Krieg, wenn ein Land kommunistisch wird, dann greift der Sozialismus um sich, dann war eine Zeit lang die Domino-Theorie nur noch die Frage, ist man Dominosteine im Ganzen oder nach Lagen, das machen anscheinend manche Menschen so und jetzt auf einmal geht's um Stürme und Transferfenster, herrliche Zeiten, in denen wir leben. Das Topspiel des Samstagabends war Schalke 04 gegen RB Leipzig. Warum sage ich RB Leipzig? An alle neuen Hörerinnen und Hörer, hört euch das Tribünengespräch, das ist das zweite Sendeformat vom Rasenfunk, zu Rasenballsport Leipzig an, da erkläre ich es, und das Stichwort werbefrei für den Rasenfunk gibt auch schon meinen ersten Hinweis. Es wird Leipziger Wochen geben für den FC Bayern, nämlich Ende Oktober spielt man erst im DFB-Pokal in Leipzig, dann in der Bundesliga zu Hause gegen Leipzig, dann in einem Champions-League-Spiel und dann geht's auch gegen Dortmund ran. Das werden interessante zwei Wochen. Leipzig 0-2 verloren beim Debüt von Domenico Tedesco. Hövedes nicht mehr Kapitän auf Schalker Seite und gleich mal auf der Bank wegen Trainingsrückstand. Harit und Otschipka durften starten. Bei Leipzig war Leiber als Neuzugang von Beginn an mit dabei. Und Klostermann, den kann man noch so als halben Neuzugang rechnen, weil er fast die komplette letzte Saison ausgefallen ist, ging auf rechts ran. Und was man sehr früh im Spiel sehen konnte, Anderl, war, dass es nicht so leicht sein wird, gegen Schalke Tore zu erzielen, wenn sie ihr 3-4-3 weiter so gegen den Ball spielen, wie sie es jetzt in diesen ersten 90 Minuten der Saison hingekriegt haben. Was macht denn das so schwierig gegen Schalke, jetzt anhand dieses Spiels Tore zu erzielen?
Ja, absolut, war sehr defensiv, sehr, sehr stabiler Auftritt von Schalke. Ich glaube, dass ihnen die Leipziger Spielweise in dem Fall auch ein bisschen zugute kam, weil Leipzig natürlich sehr viel durch die Mitte spielt, gar nicht so viel über die Außen, wo mehr Platz gewesen wäre, wo das 3-4-3 auch dann ab und zu ein bisschen Angriffsfläche bietet. Aber Schalke hat natürlich sehr, sehr tief verteidigt, sehr aggressiv verteidigt auch. Und Sie haben eigentlich gespielt wie der Außenseitermannschaft, also auch wie der Auswärtsmannschaft zu Hause. Hat in dem Spiel wunderbar funktioniert, weil ihnen dann der Matchverlauf oder der Spielverlauf richtig entgegenkam, weil sie nicht in Rückstand geraten sind und mit einer der wenigen Chancen dann vor der Halbzeit in Führung gegangen sind. So konnten sie ihr Spiel weiter durchziehen, sie konnten sich aufs Verteidigen konzentrieren und dann so ab und zu einen Konter setzen. Das hat in dem Spiel wunderbar funktioniert. Nächste Woche natürlich fahren sie nach Hannover.
Ja.
Da wird man sehen, wie stabil ist es jetzt dann in der anderen Ausgangslage. Geht man mal nicht davon aus, dass sie sich da auch so stark auf die Defensive konzentrieren können, sondern dass sich Hannover da als Aufsteiger, so wie sie jetzt auch in Mainz gespielt haben, rund um 16er positionieren wird und seinerseits auf Konter lauern wird. Deshalb fürs erste Spiel auf Schalke absolut okay, richtig gut funktioniert, alle Entscheidungen im Prinzip aufgegangen und
Jetzt müssen wir abwarten, wie die Variante Ballbesitz aussieht.
Genau, wie sie in der zweiten Variante aussieht.
36% nur Ballbesitz in diesem Spiel gegen Leipzig, ähnlich wenig gegen Hannover für Schalke, würde einen dann tatsächlich verwundern, Thomas, glaube ich. Und gleichzeitig wiederholt sich hier ja auch so ein Muster, was wir in der Rückrunde der letzten Saison schon gesehen haben, was Hasenhüttl auch in der Vorbereitung thematisiert hat. Nämlich, Leipzig ist unglaublich gefährlich aus Umschaltsituationen heraus, hat ein sehr, sehr gutes Pressingverhalten, aber als Mannschaften begannen, sich tiefer gegen Leipzig reinzustellen, ihnen mehr den Ball zu überlassen, ihnen wenige Räume anzubieten, dann hat man es häufig geschafft, weniger Chancen zu kreieren. Schon in der Rückrunde und jetzt in diesem Spiel gegen Schalke setzt sich dieser Trend fort. Hast du denn was erkennen können, neue Muster im Spiel von Leipzig, oder war das das Leipzig aus der letzten Saison, was wir hier nochmal neu erlebt haben?
Nee, großartig. Neue Muster konnte man nicht erkennen. Ich fand's ehrlich gesagt ein bisschen schade, aus neutraler Sicht, dass Schalke das Spiel gewonnen hat. Sie haben gut verteidigt, sie haben intensiv verteidigt, sie haben leidenschaftlich verteidigt und schlau. Alles wunderbar. Aber die Mannschaft, die Fußball gespielt hat, das war Leipzig und die wurden nicht belohnt dafür. Mhm. Die haben's natürlich auch nicht besonders clever gemacht, das ist richtig. Es waren allerdings auch ein paar Zentimeter Dinge dabei, mal ein Pass, der durchgesteckt wurde und wo dann noch einer einen Fuß dazwischen bekommen hat. Wie gesagt, gut verteidigt, kein Vorwurf an Schalke, nur jetzt einfach nur aus fußballästhetischer Sicht hätte ich mir gewünscht, dass Leipzig da mehr belohnt wird für den Aufwand, den sie betrieben haben, nicht nur wegen des höheren Ballbesitzes, sondern insgesamt, weil die einfach ja eine gute Qualität in ihren Reihen haben. Wenn man den Cater sieht, wenn man Paulsen sieht, wenn man Werner sieht, Sabitzer, das sind alles richtig gute Spieler. Und klar, sie müssen dann irgendwann jetzt auch mal einen Plan B entwickeln, Lösungen finden für solche Situationen, weil die anderen Vereine sich mehr und mehr und immer wieder so positionieren werden und darauf einstellen werden. Also nochmal kein Vorwurf an Schalke, das war ein guter Plan, aber so rein fußballerisch ist es dann natürlich ein bisschen dünne, wenn ich mich zu Hause dann nur reinstelle und das zwar gut mache und auch ganz gefällige Konterspiele, aber letztlich ist mir das dann auch ein bisschen zu wenig Substanz, wenn es dann halt wieder Richtung Europa gehen soll. Das weiß ich nicht, ob das dann in dem Sinne reicht. Und ich persönlich finde, da werden die Meinungen auseinandergehen, aber ich finde, dass man den Elfmeter nicht geben muss für Schalke. Es ist ein bisschen unbeholfen, hat Hasenhüttl ja selber gesagt, da darf er nicht so hingehen. Mhm. Aber letztlich, mein Gott, wie geht er denn hin? Also da war kein Schubsen, da war kein Bein reinstellen. Das war mehr oder weniger ein Check auf Oberschenkelhöhe, Oberschenkelhüfte. Und wenn das dann nicht mehr erlaubt ist, dann wird's schwierig, weil dann wird's sehr viele Elfmeter geben, denke ich. Er ist nicht unberechtigt, das ist keine Fehlentscheidung, aber ich hätte mir gewünscht, dass das keinen Elfmeter gibt, einfach deswegen, weil das dann inflationär werden kann, wenn das der Maßstab ist.
Also wir reden von der Szene in der 44. Minute. Di Santo wird von Upamecano nach einem langen Ball gefoult und dann gab es eben die von dir angesprochene Strafstoßentscheidung, die dann Bentaleb sehr, sehr sicher für sich nutzt. Und das Stichwort langer Ball fasst auch schon ganz gut zusammen, was man in diesem Spiel zu weiten Teilen von Schalke sehen konnte. Von den 320 Pässen waren fast 80 langgeschlagene Bälle. Das war teilweise anstrengend, wenn man sich einfach nur mal auf den Spielaufbau konzentrieren wollte, aber wir haben ja schon rausgearbeitet. Das war jetzt eben die Variante A, vielleicht auch erstmal die Variante B sogar des Spiels von Schalke, und jetzt gegen Hannover werden wir dann die jeweils andere sehen und dann können wir auch ein bisschen besser bewerten, wo Schalke eigentlich steht. Anderl, haben für dich gewisse Spieler besonders herausgeragt, die jetzt ein besonders gutes Debüt in die Saison gegeben haben?
Bei beiden Mannschaften oder jetzt bei Schalke? Oder
gerne mal mit Schalke anfangen.
Ich fand Neuzugang Harit sehr, sehr gut. Hat mich überzeugt mit seiner Geschwindigkeit, seiner Ballsicherheit in der Offensive. Mhm. Ich fand auch
mega in der Defensive Pass vorm 2:0. Also absolut wahnsinnig gut geschlagen.
Schalke Defensive, wie wir vorher schon gesagt haben, hat sehr gut gearbeitet. Naldo hat das gut organisiert. Kehrer ist ein Arbeiter, ist ein richtig gute Physis, die er auch immer wieder eingesetzt hat. Goretzka und Bentaleb haben viel gearbeitet, jetzt nicht spektakulär gespielt, was ja vor allem bei Goretzka, auf den alles geschaut hat, auch interessant ist, dass er sich da auch für diese Drecksarbeiter im Mittelfeld definitiv noch nicht zu schade ist, auch wenn er so im Foto steht. Und bei RB, ich würde richtig überzeugt, Gulaschi hat nicht die eine oder andere sehr gute Parade gezeigt. Keita war wieder sehr, sehr dominant im Mittelfeld, hat mir sehr gut gefallen.
Aber hat er unheimlich viele Gegenspieler auf den Füßen stehen. Ich fand das sehr interessant zu sehen, das hat man auch schon in der letzten Rückrunde gesehen. Je mehr sich herumgesprochen hat, Forsberg und Keita, auf die beiden muss man aufpassen. Vor allem Keita darf keinen Anlauf für seine Soli kriegen. Der hatte jetzt auch gegen Schalke, er hat einen Ball bekommen, zack, waren drei Leute um ihn außenrum.
Ja, klar. Also man muss natürlich Leipzig auch mit den Mitteln bekämpfen, die ihnen wehtun. Das hat Schalke gestern geschafft. Wie ich vorher gesagt habe, sie haben zu Hause ein klassisches Außenstreiterspiel bestritten. Das hat in dem Fall funktioniert und das haben wir jetzt, glaube ich, auch alle drei. Das sehen wir alle drei so, dass das wahrscheinlich auf Dauer nicht die Spielweise ist, die Schalke zeigen wird. Deshalb, aber das scheint zumindest schon mal zu funktionieren. Also die einfachste aller Spielweisen, die es ja nun mal ist, sich aufs Verteidigen zu konzentrieren und dann zu kontern, die sitzt schon mal. Und wenn sie dann jetzt wirklich noch einen weiteren Aspekt hinzufügen können,
dann sind sie auf Jahre hin unschlagbar.
Genau, dann können sie in der Saison auch vielleicht wieder ein bisschen weiter oben spielen.
Ich würde mir wünschen, dass Schalke, wenn sie dann in die Spiele kommen, wo sie auch mal etwas gestalten müssen, dass dann Max Meyer eine exponiertere Rolle wieder spielen darf, weil ich finde, es ist ein feiner Fußballer, der auch schlau ist und der sicher in verschiedenen Systemen auch kompatibel ist. Und in diesem 3-4-3 scheint es für ihn schwierig zu sein, einen Platz zu finden. Aber ich sage mal, ein guter Trainer weiß, auch Spieler dann dementsprechend einzusetzen, ohne dass ich jetzt jemanden sagen könnte, der und der hat jetzt gerade in dem Spiel, natürlich hat es da keiner schlecht gemacht bei Schalke, sonst wird man Leipzig nicht besiegen, aber letztlich würde ich mir einfach rein fußballerisch wünschen, um diesen Aspekt dann eben bei Schalke im Spiel auch mehr betonen zu können, dass er seinen Platz da irgendwo findet, weil es wäre schon schade, das hat man ja bei Schalke und auch in der U21 gesehen, ein feines Füßchen und das wäre schon spielerisch eine Bereicherung und die würde Schalke dann sicher auch in diesen Spielen, wo sie mehr Ballbesitz haben, nicht schaden.
Ich glaube auch nicht, dass Schalke das 3-4-3 zu 100% die Saison über durchspielen wird. Also wenn ich so lange Tedesco auch nicht beobachtet, aber ich glaube, er wird sich schon auch anpassen, auch an die Gegebenheiten, auch wenn sie jetzt Ballbesitzspiele haben oder wenn sie verteidigen müssen. Und ich glaube, er wird auch in der Grundformation dann wechseln, sodass auch Meier dann wahrscheinlich oder ein Platz oder die Position für Meier dann in gewissen Spielen auch geschaffen wird.
Stichwort Tedesco, ich fand übrigens ein sehr, sehr sympathisches Auftreten, sehr bescheiden, hat viel auch auf die Mannschaft verwiesen, auf sein Trainerteam, auf die gesamte Vorbereitung, absolut sich rausgenommen und das war sehr wohltuend, fast schon ein bisschen zu demütig, aber dass er da jetzt nicht nach einem Spiel in der Bundesliga so auf den Putz haut, ist auch klar, aber insgesamt sehr sympathischer Auftritt, fand ich.
Stichwort bescheiden, lasst uns über Ousmane Dembélé sprechen. Nein, war ein Witz. Ich möchte nicht die Dembélé-Nummer wieder aufmachen. Da hat sich, glaube ich, jeder inzwischen seine Meinung zu gebildet. Aber es gehört zu diesem Spiel mit dazu, über das ich jetzt sprechen möchte, nämlich der VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, eine 0-3 Heimniederlage. Und aus Dortmunder Sicht eben sehr interessant, dieses Theater in der Vorwoche mit Dembélé, mit Aussagen von Aubameyang und all das wie weggewischt durch eine sehr, sehr souveräne Vorstellung. 3-0 gewonnen, 71% Ballbesitz, ein ungefährdeter Sieg und das auch noch mit einem echten Traumtor von Bartra. Das erste Spiel in der Bundesliga unter dem neuen Trainer Bosch. Ander, was kennzeichnet ihn von seiner Borussia gespielten Fußball?
Ja, er will, wie die meisten Trainer ja mittlerweile heutzutage, schnelle Ballgewinne, hohes Pressing, Kompaktheit, lässt sehr weit mit der letzten Linie vorn spielen. Mhm. Erwartet natürlich aber auch alte holländische Schule, sauberes Positions- und Passspiel. Da glaube ich, erzählt man jetzt keine großen Neuigkeiten mehr. Das hat man auch bei Dortmund in der Vorbereitung auch immer mitbekommen. Das hat in der Vorbereitung auch zu dem einen oder anderen Problem geführt und hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich vor dem ersten Spieltag jetzt nicht so sicher war, wo man jetzt genau steht. Dass es dann in Wolfsburg so aufgeht, habe ich persönlich jetzt auch nicht erwartet, muss ich zugeben. Auf der anderen Seite hat mich Wolfsburg schon ziemlich enttäuscht, auch mit einem holländischen Trainer, der ähnliche Werte schätzt, vor allem im Ballbesitzspiel.
Konnte man das jetzt nicht so sehen, ehrlich gesagt. Genau,
das hat bei Wolfsburg ja überhaupt nicht funktioniert. Ich meine, das ist ja so, wie Jonker immer sagt, viel zu oft die falsche Farbe. Und also die hatten ja unterirdisches Passspiel da am Samstag. Und damit haben sie natürlich den Dortmundern und der Geschwindigkeit Pulisic als Beispiel enorm in die Karten gespielt.
52% Passquote. Also die Statistik unterstreicht deine Aussage sehr deutlich. Thomas, was glaubst du denn, warum ging denn bei den Wolfsburgern so wenig? Natürlich auch ein starker Gegner, das ist ja klar, aber da hat es ja auf
allen Ecken... Ich frag mal dagegen gleich, warum sollte denn mehr gehen als in der letzten Saison? Also, wo sind die großen Verstärkungen von Wolfsburg, die einem Grund zur Annahme geben, dass sie eine deutlich bessere Saison spielen werden? Ich sag nicht, dass sie wieder 16. werden, aber ich sehe Wolfsburg, ich sehe nicht die Personen und auch Persönlichkeiten, die da auf einem Level mit Gomez sind, die Mentalität, das ist ja auch eine Mentalitätsfrage immer in dieser Mannschaft, so weit verändern könnten, dass man jetzt auf einmal sagt, oh, Wolfsburg, ja, die spielen wieder oben mit und das war nur ein Betriebsunfall letztes Jahr, sehe ich nicht. Also mag sein, dass sie sich steigern, natürlich war Dortmund auch ein starker Auftaktgegner, aber letztlich wie gesagt, ich sehe wenig Anlass dazu, zu dem Glauben, dass Wolfsburg eine viel, viel bessere Saison spielt. Von daher hat das 0-3 die Kräfteverhältnisse sind wahrscheinlich sehr, sehr gut widergespiegelt, weil du vorhin gefragt hast, Bayern Leverkusen, wie wird es in 10 Fällen ausgehen? Hier sage ich, in 10 Fällen wird auch Dortmund 10-mal gewinnen. Das ist einfach so aufgrund der Qualität, die dann eben dann auch zu diesen schlechten Werten wie bei der Passquote führt, weil die Dortmunders dann eben verstanden haben, diese Pässe entsprechend zu unterbinden. Und sie haben natürlich dann auch entsprechend, ohne jetzt da riesig geglänzt zu haben, sondern die haben es einfach dann auch clever gespielt und vor allem sehr effizient vorne. Und ja, das war eine normale Dortmunder Leistung, ohne großes Schweißvergießen zum 3-0-Sieg. Mit dem sehr erfreulichen Aspekt, dass Mario Götze wieder da ist. Sehr erfreulich auch deswegen, dass er wieder da ist, wussten wir. Aber dass er auch das Vertrauen bekommt, gerade am ersten Spieltag, wo Anderl hat es gesagt, man nicht wusste, wo sie stehen selber, auch nach dem Supercup, der auch Licht und Schatten offenbart hat. Und auf dem Papier immerhin ist ja, hat man ja dann auch doch noch ein bisschen Respekt vor Wolfsburg, trotz der vergangenen Saison. Aber und dann ist das ein Statement vom Trainer, dem Götze dann auch das Vertrauen zu geben, weil er hätte ja auch durchaus die defensivere Variante mit der Hut zum Beispiel wählen können. Und von daher ist das, finde ich das sehr gut, weil ich solche Fußballer immer gerne sehe, die was kreativ gestalten wollen. Da gehört dazu, auch wenn nicht immer alles gelingt, aber der da immer wieder sich bemüht und immer zwischen die Linien stößt, die Räume sucht, auch den Abschluss sucht, war auch noch nicht alles perfekt, logischerweise nach so einer langen Pause. Aber dass der wieder da ist, das wird Dortmund sicherlich gut tun. Gespannt bin ich, wie sich der Maximilian Philipp entwickeln wird. Waren, glaube ich, ganz gute Ansätze jetzt auch schon dabei, aber ich glaube, dass Dortmund nicht nur aus Sicht oder in der Frage Dembélé deswegen jetzt dann so unbeugsam erscheint, weil sie da ein Zeichen setzen wollen oder weil das Angebot aus Barcelona noch nicht hoch genug ist, sondern weil sie auch wissen, dass in der Champions League vielleicht ein Dembélé dann doch eher den Unterschied macht als ein Maximilian Philipp. Das muss man dann sehen. Zumindest solange Marco Reus noch nicht wieder da ist, weil er dann wieder
auch
wieder
noch lange sein wird. Also.
Ja, eben, ja klar. Und der wieder eine andere Qualität dann reinbringen könnte, aber was er ja dann in den vergangenen Jahren eben nicht oft zeigen konnte wegen seiner Verletzungshistorie. Das gleiche gilt für Schürrle. Und von von daher ja, muss Dortmund dann natürlich sehen, alles abwägen, das Sportliche, das Wirtschaftliche, das Ganze drumherum, das Klima, das jetzt durch Dembélé halt so eben bestimmt wird. Watzke hat ja gesagt, wenn er bleibt, wenn es dazu kommen sollte, dann muss er sich erstmal entschuldigen. Das ist, glaube ich, logisch, dass das erwartet wird, auch von den Mannschaftskollegen, die sowas natürlich sehr ungern sehen, wenn sich da einer wegstreiken will. Ja, Ausgangspunkt ist jetzt halt die Qualität der Mannschaft erstmal nur für sich genommen, und da tut ein Dembélé dieser Mannschaft mit Blick auf die internationale Saison vor allem sehr, sehr gut.
Ja, sowieso interessant. Beide Mannschaften mit Verletzungssorgen, die Dortmunder aber noch ein bisschen größer, wenn man sich anguckt. Guerrero hat gefehlt, Reus haben wir schon angesprochen, Weigl, Schürrle, Rode und eben Dembélé. Das sind schon einige Kaliber. Auf Wolfsburger Seite gehört aber zur Geschichte dieses Spiels auch, dass Brooks und Bruma verletzt waren, das heißt wichtige Stützen in der Innenverteidigung. So durfte dann unter anderem Uduokhai sein Bundesliga-Debüt geben, und das lief nicht immer gut. Aber so ist das manchmal eben auch, wenn man als junger Spieler sein Debüt gibt, da muss man dann auch nicht gleich draufhauen. Ja, Ander, schauen wir mal, wie es weitergeht für Dortmund. Jetzt zu Hause gegen Hertha, dann in Freiburg und zu Hause gegen Köln. Das sind jetzt die nächsten drei Partien. Was glaubst du? Ich habe den Eindruck, dass das, was Bosch spielen lassen will, hat sehr viel damit zu tun, dass man in einen Flow reinkommt. Die ganzen Gegenpressing-Läufe, die es da auch gibt, die kennen wir jetzt inzwischen ehrlich gesagt schon. Das spielen viele Mannschaften, und sie spielen es halt besser und schlechter. Dortmund definitiv besser. Aber viel von dem aus dem Ballbesitz dann etwas machen, hat mit Passgenauigkeit, mit einstudierten Routinen, mit greifenden Automatismen zu tun. Was ist so dein Gefühl? Wie geht's jetzt weiter für Dortmund?
Ja, ich glaube, dass wir da ähnlich wie bei Bayern, haben wir am Anfang auch gesagt, es fehlen noch viele Spieler, und bei Dortmund fehlen halt wirklich ja zentrale Spieler wie Reus oder Weigl, der ja eigentlich immer die Instanz auf der Sechs war in den letzten Jahren. Deshalb glaube ich, dass Dortmund auch noch einiges an Luft nach oben hat. Ich weiß nicht, ob ihnen noch mal so ein Gegner reinläuft, wie es jetzt Wolfsburg war am Samstag. Die
sehr Hertha, schöne Formulierung.
Die Hertha nächste Woche wird mit Sicherheit einen ganz ekelhafteren Fußball spielen als Wolfsburg jetzt. Da werden sie sich, gehe ich davon aus, ein bisschen schwerer tun, weil die Hertha es eigentlich ganz gut versteht, das Tor zuzuparken. Und die Vorbereitungsspiele, die ich von Dortmund gesehen habe, die haben gezeigt, dass sie anfällig sind, dass sie in der Art und Weise, wie sie spielen, viele, viele Räume öffnen, die sie vorne nicht immer schnell genug zugepresst bekommen. Deshalb glaube ich, dass man Dortmund auch in der Anfangsphase der Saison schon noch wehtun kann.
Und auf der anderen Seite Wolfsburg, Thomas, du hast schon ein recht vernichtendes Urteil gesprochen, hast gefragt, was gibt denn Anlass, davon auszugehen, dass man besser spielen würde als in der letzten Saison? Ich würde da tatsächlich ein Argument nennen, nämlich ich habe in der Saisonvorschau das Wort Kaderhygiene erfunden. Und ich glaube, das ist in Wolfsburg schon passiert. Einige Leute, die da ganz offensichtlich nicht mehr die Motivation hatten, sich für Wolfsburg voll reinzuhauen, die sind jetzt nicht mehr mit dabei. Dafür sind viele neue gekommen und auch einige junge nach oben gezogen worden. Du hast jetzt schon so einen pessimistischen Ausblick gegeben. Anders siehst du denn das eigentlich ähnlich? Das hat mich nämlich in der Schärfe fast ein bisschen überrascht, Wolfsburg gar so schlecht zu sehen.
Ich bin noch ein bisschen unentschieden. Also das Spiel vom Samstag hat mich jetzt schon überrascht, dass sie sich derart anfällig präsentiert haben. Aber ich gebe Thomas schon recht, dass eben diese Persönlichkeiten neben Gomez in der Mannschaft nicht vorhanden sind. Beziehungsweise gehe ich mal davon aus, dass Camacho eigentlich eine Persönlichkeit ist, ich glaube, der ist 27, 28 Jahre alt, gestandener Spieler aus der spanischen Primera Division, hat auch ein Länderspiel. Von dem habe ich mir eigentlich erwartet, dass er der Instanz auf dem Platz wird. Hieß es ja auch in der Vorbereitung, dass er schon absoluter Führungsspieler ist. Hat jetzt im ersten Spiel keinen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Und wie du natürlich gesagt hast, in der Innenverteidigung fehlen dann zwei Leute, die auch dann den Anspruch hätten, Führungspersönlichkeiten zu sein. Und diese Struktur, glaube ich, braucht Wolfsburg, weil sie ansonsten zu viel, zu viele Indianer auf dem Platz haben. Also da fehlt ein bisschen auch an Führungsqualität dann in dem Sinn. Also ich glaube, sie haben relativ viel Talent auch mit so Leuten wie Gerhard oder Basur, aber du brauchst natürlich auch dann die Leute, die das Ganze irgendwie führen und zusammenhalten.
Du brauchst dann einen halt wie, der Gomez ist jetzt nicht zufällig auch Kapitän geworden. Du brauchst eben Spieler erstmal von seiner Qualität und von seiner Mentalität. Und was die Mentalität angeht, spielt er fast auf der falschen Position. Natürlich, den will ich jetzt nicht woanders hin verpflanzen. Logischerweise ist das ein Neuner und bleibt da auch. Aber wenn sie so einen von dem Schlag dann tatsächlich weiter hinten hätten, irgendwo im zentralen Bereich, vielleicht wird's Camacho noch, will ich nach einem Spiel überhaupt kein abschließendes Urteil fällen, das wäre Quatsch. Aber ich meine nur grundsätzlich, ich habe ja gesagt, es wird nicht so schlecht wie letzte Saison. Ich erwarte sie nicht auf dem 16. Platz, aber ich erwarte sie aber auch nicht in den Sphären, was der Name VfL Wolfsburg mal vor nicht mal 2,5 Jahre ist es her, mit Platz 2 und mit DFB-Pokalsieg versprochen hat. Also da ist seitdem halt dann eben zu viel passiert, als dass ich sage, dass man da groß Angst haben muss, wenn man nach Wolfsburg fährt. Mhm. Blaschikowski ist noch so einer, der eine gute Mentalität mitbringt, viel Fleiß und so weiter. Verhaag, sicher auch in Augsburg absoluter Führungsspieler gewesen, muss man schauen, wie er sich dann da jetzt schnell einbringt. Aber ist eben auch, das sind zwei Spieler, die eben entlang der Bande spielen. Du brauchst im Zentrum halt Leute, die das Spiel an sich reißen, die eine Mannschaft mitreißen und so weiter. Wo sind sie? Wo sind sie? Also dass Didavi und Mali, jetzt hat Didavi gespielt, Mali war auf der Bank, dass das feine Fußballer sind, darüber müssen wir nicht reden. Deswegen sage ich ja, von der Qualität her eigentlich müssten sie mehr können, aber bei vielen ist es dann eben so, ist ja auch altbekannt das Thema, die sehen, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Namen nennen will, die sehen Wolfsburg dann immer als so eine Art Durchgangsstation, siehe Draxler, nach dem Motto, das nehme ich gern mit, wenn ich von XY nach Wolfsburg wechsle, verdiene ich in der Regel erstmal mehr Geld, aber letztlich, ob ich mich dann so dann da auch präsentiere wie in meinem anderen Verein, wo ich dann eben so auffällig war, dass ich Wolfsburg interessant wurde, das haben bisher immer noch nicht so viele gezeigt in den letzten 2 Jahren, weil es eben seit dem Pokalsieg dann bergab ging.
Mhm. Ich glaube, wir werden ein sehr viel besseres Gefühl für die Stärke von Wolfsburg haben, wenn die nächsten paar Spieltage ins Land gezogen sind, einfach aufgrund der Gegnerstruktur. Jetzt geht's auswärts nach Frankfurt. Da werden wir, glaube ich, viele von deinen Thesen überprüfen können, Thomas, was auch so gerade Ruhe im Spiel angeht und eben ja so ein bisschen Haltung, letztlich würde ich es mal formulieren. Dann zu Hause.
Ja, die Frankfurter lassen einem nicht viel Ruhe, ne? Also
genau. Das steht. Und du brauchst eine gute Haltung. Und dann spielst du zu Hause gegen Hannover. Das ist eine Art Derby. Jetzt nicht das Derby, aber eine Art Derby gegen einen euphorisierten Aufsteiger. Dann fährst du gleich zum nächsten Aufsteiger, bei dem es zumindest stand heute Sonntagabend nach dem ersten Spieltag noch schon alles halbwegs okay ist, nämlich Stuttgart. Ich glaube, dann werden wir schon eine deutlichere Tendenz sehen können, was Wolfsburg angeht. Lasst uns zum nächsten Spiel kommen. TSG Hoffenheim gegen Werder Bremen. Hoffenheim nach dem 1:2 gegen Liverpool mit einem wichtigen Start in die Bundesliga. Ein Sieg ist natürlich immer wichtig, aber das hatte schon einiges an Wert, auch von der emotionalen Schiene her. Nagelsmann hat viel rotiert in der Anfangself mit dabei, im Vergleich zu dem Liverpool-Spiel neu mit dabei, Nordfei, Toljan, Amiru, Uth und Schorloy und Dennis Geiger, der auf der 6 sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, über den sollten wir gleich nochmal gesondert sprechen. Werder ist mit Bauer, Sané und Veljkovic in der Abwehr gestartet und Eggestein als alleiniger Sechser davor, Selassie und Neuzugang Augustinsson auf den Außen. Und auch Kainz und Delaney sind sicherlich eine Erwähnung wert, vorne dann Barthes und Kruse. Das kennen wir noch aus der letzten Saison. Wenn ich das Spiel so ganz kurz zusammenfassen soll, Ander, dann würde ich sagen, Hoffenheim macht das Spiel, kreiert aber wenig, bis dann eben auf ein Tor abgefälscht durch Bauer geht das Ding irgendwie in den Winkel. Also sehr schön abgefälscht, muss man dann sagen, wenn man das Endergebnis sieht. Woran lag das denn, dass Hoffenheim mit seinen 63% Ballbesitz und einer guten Passquote und viel Kontrolle eigentlich so wenig kreiert hat. Lag das an Werder oder lag das an Hoffenheim?
Ja, teils natürlich, wie immer. Ja, das ist ja, also die Wahrheit liegt ja wie immer in der Mitte.
Ja, ein Anwalt hätte jetzt gesagt, das kommt drauf an. Ja, okay.
Ich fand, dass Werder nach einer schwierigen Anfangsphase eigentlich recht gut verteidigt hat dann auch. Also anders als zum Ende der Vorsaison, als sie ja immer wie 4-5 Stück kassiert haben sich natürlich jetzt auch mal auf die Defensive konzentriert, ähnlich wie das Schalke gemacht hat gegen Leipzig, und versucht mal so wenig Fehler wie möglich zu machen und so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten durch unnötige Ballverluste. Und dann lag es natürlich auch an Hoffenheim, ich hatte schon das Gefühl, bisschen mitgenommen waren jetzt auch vom Spiel unter der Woche, und das ist dann natürlich auch immer eine mentale Frage, wie weit schaut man schon voraus, wie sehr ist es dann schon präsent, dass es ja am Mittwoch schon wieder gegen Liverpool und um die Champions League geht, wobei man auch sagen muss, dass sie so lange dranbleiben und bis zum Schluss den Aufwand betrieben haben, um doch noch dieses Tor zu erzielen, spricht eher dafür, dass sie sich nicht so stark mit dem Spiel am Mittwoch beschäftigt haben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hat es Bremen erstmal ganz, ganz ordentlich verteidigt. Und Hoffenheim hat sich da ein bisschen daran abgearbeitet.
Ich glaube, sie mussten mehr Aufwand betreiben, eben als ihnen lieb war, als sie, sie haben vielleicht weniger Gegenwehr erwartet, aber Bremen hat es natürlich dann auch ganz ordentlich gemacht. Knackpunkt des Spiels, fand ich, war die Riesenchance von Florian Kainz. Ja, passiert halt so ein Ding, ist dann aber natürlich schwer auch für eine Mannschaft dann psychisch zu verarbeiten, weil du weißt, dass du auch in Sinsheim nicht so viele Chancen von dieser Qualität bekommst. Und wird's schwierig, und trotzdem hätten sie ja eigentlich dann den Punkt mitnehmen können. Abgefälschtes Ding, klar, ist unglücklich, war aber, glaube ich, aufgrund der Spielanteile dann auch kein unverdienter Sieg. Und egal, ob sie jetzt in Liverpool weiterkommen oder nicht, sie werden auf jeden Fall international spielen. Und dann muss man natürlich sagen, ist es dann doch was anderes, als wenn Bayern und Dortmund rotieren, als wenn Hoffenheim rotiert. Da war es dann schon am Ende notwendig, dass dann Leistungsträger wie Kramaric, Gnabry und Polanski noch reinkamen, um das Ganze noch in die richtige Richtung zu lenken. Weil wenn die 2-0 geführt hätten, wären die auch wahrscheinlich komplett geschont geblieben für das Rückspiel in Liverpool. Mhm. So mussten sie rein, auch unter einer Drucksituation, in einer Drucksituation noch. Und von daher haben sie das dann letztlich, sag ich mal, mit dem dreckigen Sieg dann noch gut gelöst. Aber es war sicher knapper, als sie sich vorher gedacht haben, und das wiederum ist ein Kompliment zumindest für die Defensivleistung von Bremen, und Bremen hat es eben versäumt, dieses 1-0 zu machen, und dann wäre es nicht lustig geworden für Hoffenheim, glaube ich, mit der Niederlage vom Dienstag im Hinterkopf, mit Liverpool vor Augen wieder, und dann noch so ein Spiel drehen zu müssen, das wäre sehr, sehr aufwendig gewesen, vor allem vom Kopf her, und Das ist ihnen erspart geblieben. Und sie haben dann, sagen wir mal, nur auf das Siegtor drängen müssen. Das haben sie dann auch noch erfolgreich geschafft. Aber ein Spiel zu drehen, weiß ich nicht, ob sie da im Moment in der Lage zu gewesen wären.
Mhm. Aber ist natürlich auch aus Hoffenheimer Sicht gar nicht schlecht, wenn man noch so eine Qualität einwechseln kann wie Kramaric und Gnabry, obwohl man das Spiel eigentlich vorher relativ gut im Griff hatte mit den Leuten, die man auf dem Platz hatte, auch mit dem jungen Geiger da auf der 6, der ja einen sehr, sehr sicheren Eindruck gemacht hat, auch eine überragende Passquote hatte und relativ gut integriert war für das, dass er hier das erste Spiel gemacht hat.
97% die Passquote, und was ich daran besonders bemerkenswert finde, ist, es waren nicht nur Sicherheitspässe und die Passquote in der gegnerischen Hälfte immer noch bei 95%. Unfassbar. Dafür 19 Jahre alt, Eigengewächs von Hoffenheim, 74 Minuten hat er auf der Rudi-Position gespielt. Sehr, sehr guter Einstieg für seinen jungen Spieler in dieser Situation.
Insgesamt aber natürlich aus zwei Gründen nicht überraschend. Zum einen, wenn man die tolle Nachwuchsarbeit dort berücksichtigt, berücksichtigt und zum anderen natürlich, ja, wer sollte ihn besser kennen dann als Nagelsmann, als ehemaliger Jugendtrainer, der weiß schon dann, auf wen er dann hochziehen kann und wen nicht. Und man muss ja nicht, man lässt ja nicht einen Jugendspieler ran in so einem wichtigen Spiel, nur weil er ein junger Spieler ist, sondern weil er eben auch eine Qualität offensichtlich mitbringt, weil ihm der Trainer vertraut, und das hat er dann, zumindest was diese Werte angeht, erstmal gerechtfertigt und dann gezeigt, dass es eine Alternative ist. Und natürlich haben sie dann die Qualität, Ander, wie du richtig sagst, die noch zu bringen, Kramaric, Gnabry und so weiter. Aber trotzdem ist es von der Rotation dann her was anderes, das meinte ich eingangs vorhin zu dem Hoffenheim-Thema, von der Startelf, die dann eben Bayern oder Dortmund aufbieten können. Da sind dann schon, auch alles dann gestandene Leute dabei und, nicht Leute, mit denen man doch dann auf irgendeine Weise dann doch experimentieren muss, oder die eben sonst, wie jetzt auch in der Vergangenheit öfter dann Ud und Schalay, auch vielleicht positionsbedingt, eben nicht immer von Anfang an gespielt haben.
Würde ich dir zustimmen, mit einer kleinen Einschränkung: Toljan könnte jemand sein, den man sich auch bei Dortmund ganz gut vorstellen kann. Weiß jetzt ja gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme.
Also ja,
das war die dahinter steckende
Anspielung. Ja, klar. Ja, nur dann ist natürlich auch, das fand ich übrigens dann sehr überraschend gestern, dass der dann in der Startelf stand. Ein Spieler, der sich mehr oder weniger schon, ich weiß nicht, verabschiedet hat, ist jetzt natürlich zu hart gesagt, und er hat natürlich auch in dem Spiel dann alles gegeben für Hoffenheim. Trotzdem ist das ein extremer Vertrauensbeweis auch des Trainers, zu sagen, der ist noch hier und ich weiß, dass der bis zur letzten Sekunde hier sein Bestes für Hoffenheim gibt. Und das ist dann auch eine Mentalitätsfrage, die dieser Spieler dann offensichtlich an den Tag legen kann und auf die sich der Trainer verlassen kann im positiven Sinne.
Wenn wir jetzt auf das Liverpool-Spiel vorausblicken, dann haben wir ja mit Thomas hier den perfekten Gesprächspartner, um eine kleine Einschätzung zu diesem Rückspiel in der Champions League-Qualifikation abzufragen. Thomas, was erwartest du denn? Wie wird sich das Spiel gestalten im Vergleich jetzt zum Hinspiel? Ich erwarte jetzt keine Hoffenheimer Mannschaft, die das Spiel machen wird über 90 Minuten.
Nein, das erwarte ich auch nicht. Es ist eine schwierige Ausgangslage, weil natürlich in Sinsheim das Hinspiel ganz anders geprägt war. Da war viel auch, wer macht Liverpool das Auswärtstor? Letztlich haben sie dann ja sogar zwei gemacht. Wie sieht's mit Hoffenheim mit den Angriffsbemühungen aus? Geht man vorne drauf? Macht man's eher abwarten? Das war dafür, dass beide Mannschaften ja eigentlich absolute Pressing-Monster sein können, war es ein eher zurückhaltendes Duell, was das anging. War nur vereinzelt von beiden zu sehen und nicht in der Intensität, wie sie es beide schon vereinzelt eben in anderen Spielen an den Tag gelegt haben, weil sie eben wahrscheinlich auch im Vorfeld wussten, dass sie sich da in irgendeiner Weise neutralisieren würden und das Ganze dann in Flipper ausartet, wenn da beide ihren gewohnten Stil durchgezogen hätten. Das zeigt aber auch, dass beide dann auch andere Muster irgendwo anwenden können, und das war dann ein sehr, sehr interessantes, ein sehr gutes Spiel dann letztlich mit etwas naiven Hoffenheimern. Diese Naivität können sie sich natürlich auswärts mal überhaupt nicht erlauben, weil es ist so schon schwierig genug, jetzt dort zwei Tore zu schießen, die ja in jedem Fall erstmal notwendig sind, um zumindest da irgendwie noch eine Perspektive zu haben zu wollen. Aber wenn Liverpool ein oder zwei Tore schießt, ich glaube, dann ist vorbei, und deswegen wird Hoffenheim, um deine Frage da zurückzukommen, nicht auf Teufel komm raus natürlich das Spiel machen und dann nochmal in solche Konter laufen, wie jetzt geschehen, das darf man sich dann nicht erlauben. Und das hat mich dann auch gewundert, weil sie eigentlich eine Mannschaft sind, die sehr, sehr schlau spielen, und dann gerade international muss man das natürlich auch zeigen. Liverpool hat natürlich zwei Gesichter, eine absolut überragende Offensive, im Moment mit einem überragenden Mané, dazu dann noch Firmino, Salah spielt, Sturridge ist sogar noch eine Alternative. Also von daher, da ist alles wirklich, wirklich richtig gut besetzt. Aber je weiter man nach hinten geht, umso anfälliger ist Liverpool natürlich auch. Und darin liegt vielleicht dann eine kleine Außenseiterchance, die man Hoffenheim noch einräumen kann im Rückspiel, wenn irgendwas geht, zum Beispiel über eine Standardsituation, also eine altbekannte gravierende Schwäche von Liverpool, die auch Klopp noch nicht in den Griff bekommen hat dort, wenn über Freistoß oder Ecke oder ähnliches da irgendwie was geht, dass Hoffenheim in Führung geht, dann könnte es nochmal knifflig werden. Ansonsten fehlt mir im Moment ein bisschen die Fantasie zu sagen, dass Liverpool da groß in Gefahr kommt. Nicht, weil sie selber jetzt besonders überragend wären. Wie gesagt, nach hinten haben sie deutliche Schwächen, die auch dann gegen stärkere Champions-League-Gegner noch mehr aufgedeckt werden, als Hoffenheim das jetzt auch schon getan hat. Aber letztlich ist es halt dann doch insgesamt Qualitätsfrage, und da ist Liverpool natürlich nicht umsonst in der Favoritenrolle vorher schon gewesen, und die haben sie da dann auch bestätigt. Wenn Hoffenheim dann natürlich mit so einem Elfmeter um die Ecke kommt, ja gut, dann wird's richtig schwierig. Sowas sollte man da natürlich auch nutzen. Man kann immer einen Elfmeter verschießen, aber das die Art und Weise, das war schon, also puh, Champions League hatte das wenig damit zu tun.
Ich habe mich da ja mal hitzige Debatten ausgetauscht auf Twitter, als ich mal im Rasenfunk gesagt habe, niemals in die Mitte schießen, und dann kamen Statistikexperten und haben mir gesagt, statistisch gesehen ist das die sicherste Wahl, und mein Gegenargument war, ja, aber A, du siehst immer aus wie der Depp, und B, wenn du den Schuss platzierst, dann muss der Torhüter immer noch eine Leistung erbringen, um ihn zu bekommen. Beim in die Mitte schießen muss er einfach nur ein psychologisches Duell gewinnen. Ich fühle mich bestätigt. Liebe Statistikfreunde da draußen, ihr dürft gerne wieder anfangen, mir Grafiken zu schicken mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und so weiter. Ich folge inzwischen auch diesem Twitter-Account, der das für alle Penalties macht, die es so gibt. Ich bleibe bei meiner Meinung. In die Mitte schießen ist doof. Sollte man in der Form zumindest nicht machen.
Vor allem nicht so.
Ja, genau. Das meine ich mit, sollte man in der Form nicht machen. Wir sind
zumindest gespannt. Nicht schnell.
Hoffenheim wäre das erste deutsche Team, das in Liverpool gewinnen würde, wenn es denn so käme. Sehr, sehr viel Konjunktiv, aber dieser Konjunktiv wird sich schon bald aufgelöst haben in einen Indikativ. Jetzt hat sich mein Germanistikstudium endlich mal ausgezahlt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Die DFL hat uns mit einem Derby gesegnet, weiß ich jetzt nicht, in Anführungszeichen, zum ersten Bundesligaspieltag, nämlich Gladbach gegen Köln. Ein 1:0 für Gladbach, und Anderl, nach allem, was man auf dem Spielfeld sehen konnte und was man auch in den Aussagen der Beteiligten danach hören konnte, war das eine sehr überzeugende und ein gelungener Start für Gladbach. Was hat denn bei der Mannschaft von Dieter Hecking geklappt, dass es dann zu diesem Sieg mit 1:0 nach Tor von Elvedi in der 49. Minute gereicht hat?
Ich fand, dass Gladbach sehr, sehr dynamisch gespielt hat. In der Offensive sehr viele Positionswechsel auch gehabt hat, mit Hazard, Traoré, Raphael, Stindl, ohnehin Spieler, die jetzt nicht auf ihrer Position immer festkleben, sondern sich sehr, sehr frei bewegen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das hat für viele, viele Torchancen gesorgt. Also auch ein absolut verdienter Sieg dann am Ende, weil Gladbach eigentlich über 90 Minuten die bessere Mannschaft war, auch wenn es hinten raus dann noch ein bisschen knapp wurde, weil Köln dann nochmal aufkam. Aber ich fand, dass Gladbach, wie gesagt, sehr, sehr spritzig wirkte, sehr spielfreudig, und hat mir für den ersten Spieltag sehr gut gefallen eigentlich.
Mhm. Thomas, Gladbach wirkte schon recht weit, fand ich auch.
Ja, absolut. Also, aber auch wenig überraschend, weil das ist auch immer eine Qualitätsfrage. Es ist nun mal so bei allen Mannschaften, ein Indiz dafür, wie viel Qualität in einer Mannschaft steckt, kann man immer sehen. Und die haben nicht rotiert, weil sie irgendein wichtiges Spiel jetzt am Mittwoch hätten, sondern die haben eben dann einen Herrmann, einen Hofmann einwechseln können, Bobadilla ja auch noch, der auf seine Art sicherlich auch noch wertvoll sein wird. Und wenn du drei solche Spieler in der Hinterhand hast, die jetzt erstmal nur dafür da waren, um das Ganze nach Hause zu schaukeln, weil sie auch im Konter noch was setzen konnten oder auch einen Ball halten konnten oder einen Freistoß rausholen konnten oder sonst was. Aber die kann man natürlich auch in jeder anderen Lage bringen, selbst wenn man Rückstand eben aufholen muss. Das ist sicher, Gladbach ist zu beachten, glaube ich, diese Saison, weil sie eben auch nicht international vertreten sind, könnten sie so davon profitieren, wie eben Leipzig oder Hoffenheim in der vergangenen Saison. Das ist richtig geschlossen, richtig kompakt. Zakaria, sehr gutes Debüt auf der 6, also sehr, sehr stark, sehr ballsicher, sehr zweikampfstark und ja, ich war von Köln enttäuscht. Also da hätte ich mir mehr erwartet. Aber ich glaube, dass in Köln viele diesen Modest-Abgang etwas unterschätzt haben. Nicht, dass sie nicht wissen, was sie tun. Im Gegenteil, dass die machen einen exzellenten Job da, Stöger und Schmadtke. Aber ich meine jetzt eher so das Umfeld. Dass es hieß, ja, gut, er hat zwar 25 Tore gemacht, aber das Spiel war auf ihn zugeschnitten und er hat extrem von der Mannschaft profitiert, das ist auch alles richtig, aber 25 Tore, das ist eine Kategorie, wo sonst eben nur Lewandowski und Aubameyang zuverlässig irgendwie reinkommen, und die hat Modest erreicht, und diese 25 Tore, die muss ein anderer erstmal machen, oder die müssen sich erstmal auf andere verteilen, ohne dass ich damit sagen will, dass Cordoba diese 25 Tore machen muss. Der war halt sehr, sehr fleißig, der war viel unterwegs, hat viel richtig gemacht, aber vorm Tor eben nicht, und das ist dann was man gegen so eine gute Mannschaft wie Gladbach, braucht man eben einen Knipser. Und den hatten sie jetzt dann zumindest heute leider nicht. Und dann, wie gesagt, dieses Duo auf der Doppelsechs von Gladbach, Kramer, Zakaria, hat sich gegenüber Hector Lehmann und auch Jojic, der dann etwas zurückgezogen wurde, um da eben ein bisschen besser zu stehen gegen die Gladbacher Angriffe, haben die beiden sich letztlich da durchgesetzt. Und das war mitentscheidend für die Gladbacher Überlegenheit.
Ich meine, beim Thema Modest kann man natürlich auch sagen, hätte man von Modest selbst jetzt erwartet, dass er nochmal in diesen Sphären Tore erzielt. Das ist eine Diskussion, bei der kann man sich tot argumentieren gegenseitig, weil es eben auch alles im Konjunktiv stattfindet. Was man sicherlich zumindest auf Basis dieses einen Spiels sagen kann, es bleibt der Zuschnitt auf diesen einen Stoßstürmer. Von den 13 Kölner Torschüssen wurden 9 durch Cordoba abgegeben. Er hat auch die einzigen beiden Schüsse aufs Tor von Gladbach abgegeben im kompletten Spiel. Das heißt, dieser Zuschnitt auf einen Stürmer hat man zumindest in diesem 4-2-3-1, wie wir es jetzt in Gladbach gesehen haben, nochmal bestätigt bekommen. Vielleicht wird sich das auch nochmal ändern. Gerade Köln kann sehr viele verschiedene Systeme spielen und da wird auch auf den Gegner reagiert. Aber das kann man sicher festhalten. Und dann ist es natürlich, ja, wenn du kein Tor erziehst, dann ist es für Kritiker wie uns oder Experten wie uns auch ein leichtes, dann zu sagen, okay, da können wir jetzt mal den Daumen drauf halten. Anderl, ist dir sonst noch was bei Köln aufgefallen, was du beachtenswert fandst, auch jetzt mit Blick darauf, wie wir sie aus der letzten Saison kennengelernt haben?
Dieses Cordoba oder dieses Stürmer-Thema war jetzt für mich auch das prägnanteste, weil er eben schon ein anderer Typ ist als Modest. Er ist ein unglaublicher Büffel. Das ist in Mainz schon aufgefallen, welche körperliche Präsenz der hat und wie der Bälle verteidigen kann und wie er sich auch durchsetzen kann. Aber in meinen Augen ist er im Abschluss noch sehr, sehr ungestüm. Also der hat diese ganze Energie, die er vorher immer einbringt, in den Zweikämpfen einbringt und im sich durchsetzen da auch immer hat, die nimmt er so in den Abschluss mit, habe ich immer das Gefühl, und es ist dann immer so ein bisschen zu viel.
Ja, entweder schlägt der Ball so im Tor ein, dass er das Netz mit durchschießt, oder er geht halt Richtung Autobahn.
Genau, und da war Modest natürlich in der letzten Saison, so wie er gespielt hat, eine andere Qualität im Abschluss. Die müssen sie jetzt erstmal wieder finden. Sie haben natürlich mit Rudnev jetzt noch einen zweiten Stürmer, der jetzt auch nicht für 15 Tore pro Saison steht. Zoller ist auch eher Ergänzung. Deshalb wird das die größte Frage sein, wahrscheinlich beim FC in der Saison, wie sie die Stürmerfrage lösen.
Was natürlich überhaupt nicht ging, sehe ich genauso, aber was entscheidend dann letztlich war ja eben dann dieses eine Tor. Wenn man sich das anschaut, wie das gefallen ist, da muss man schon fragen, wie der Sörensen da in der Situation in der gegnerischen Hälfte rumturnt, dann nicht schnell genug buchstäblich zurückkommt und da ein Riesenloch offenbart dann eben im Zentrum. Das darf man sich dann gegen Gladbach überhaupt nicht erlauben, sowas. Und das ist natürlich beim Stand von 0-0 auch ohne Not. Was muss der Innenverteidiger da vorne rumturnen? Und sehr, sehr, sehr schwierig, das dann, ja, das als Trainer dann auch zu erklären, weil der wird dem das nicht gesagt haben. Dafür spielt Köln viel zu schlau und viel zu diszipliniert und dann stehst du dann als Trainer draußen, siehst auf einmal deinen Innenverteidiger vorne und ohne die entsprechende Absicherung dann, also sprich auch offensichtlich nicht mit der richtigen Kommunikation in der Szene, dass sich irgendeiner anders dann auf diese Position hätte fallen lassen. Und prompt so eine starke Mannschaft wie Gladbach, auch Kontermannschaft dann, wenn es nötig ist, nutzt sowas dann gnadenlos aus und so ist es dann passiert. Aber wäre vermeidbar gewesen.
Mhm. Die berühmten Fehler. Entschuldigung. Ja, genau, die berühmten Fehler. Weil Sørensen eigentlich in der letzten Saison ja auch eine grundsolide Saison gespielt hat und jetzt nicht extrem fehleranfällig war oder jetzt auch nicht durch solche Ausflüge da aufgefallen.
Nee, ich auch nicht. Konnte man nicht ahnen.
Nur so als allgemeines Problem hätte ich das jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie er sich in der Saison entwickelt, aber letztes Jahr war er eigentlich ein recht stabiler Verteidiger.
Sehe ich auch nicht als allgemeines Problem, aber als konkretes in dem Spiel, ja, das, ja, zu, auf jeden Fall. Das zur Niederlage absolut geführt hat, in dem Fall, ja. Aber gut, sie hätten auch aus anderen Situationen, Gladbach hatte ja auch einen Chancenplus, Tore kassieren können. Also von daher, der Sieg war schon verdient und das klar, also letztlich ist es dann eben so, wenn dieses eine Tor entscheidet, dann schaut man eben, wie ist es dieses Tor gefallen. Und da ist dann auch nicht einer nur schuld natürlich, aber es wäre halt, und das sind die ärgerlichsten Treffer, die sind dann vermeidbar. Das Tor von Kramaric zum Beispiel, klar, wäre auch irgendwie vermeidbar gewesen, wenn er einen Schuss anders blockt, aber da ist da doch viel mehr Pech dabei, wenn er so abgefälscht wird und reingeht, als bei diesem Gegentor. Das hat ja nichts mit Pech zu tun, das meine ich.
Das stimmt wohl. Für Gladbach geht's jetzt weiter. Auswärts in Augsburg, dann zu Hause gegen Frankfurt und auswärts in Leipzig. Und Köln seinerseits wird es im nächsten Heimspiel mit dem HSV zu tun haben und dann im Auswärtsspiel mit dem FC Augsburg. Und eine schönere Überleitung hätte man sich nicht basteln können. Lasst uns über das 1:0 des Hamburger SV gegen den FC Augsburg sprechen. Das Treffen der Pokalausscheider war diese Partie. Hamburg ja bei Osnabrück ausgeschieden, Augsburg in Magdeburg. Am Ende des Spiels steht der erste Sieg für den HSV in einem Auftaktspiel seit 7 Jahren, bei dem sich der einzige Torschütze beim Torjubel verletzt und das Kreuzband reißt. HSV-Eger kann man kaum gewinnen. Also Wahnsinn. Ander, was fällt uns jenseits von irgendwelchen Sprüchen, die man über dieses Spiel reißen könnte, ein? Was fandst du da bemerkenswert an dieser Partie?
Es war eigentlich so ein Spiel, wie wir es erwarten musste. Also es war jetzt natürlich spielerisch relativ wenig geboten in Hamburg, war von Kampf und Fehlern durchsetzt. Am Ende hatte Augsburg auch ein bisschen Pech. Ich glaube, wir hatten es ganz am Anfang schon mal thematisiert beim Videobeweis, dass Augsburg wahrscheinlich die Mannschaft war, die sich den am ehesten hätte wünschen können in der ersten Halbzeit, weil es da Situationen gab, wo sie vielleicht davon hätten profitieren können. Aber es war ein hässliches Spiel zu erwarten. Es ist ein hässliches Spiel geworden und mit einer Aktion oder wer da ein Tor macht und wer in Führung geht, war fast zu erahnen, der wird das Spiel dann auch gewinnen und so war es dann ja am Ende dann auch.
Thomas, fandst du es auch so hässlich? Denn ganz so schlimm, ehrlich gesagt, wie es Ander jetzt schildert, fand ich es nicht. Bemerkenswert wenig Ballbesitz für den HSV. Das hat aber sicherlich auch mit dem Spielverlauf zu tun. Das 1:0 fiel schon in der 8. Minute. Und dann hat man Augsburg erstmal machen lassen. Aber ich fand, dass Augsburg in weiten Teilen das schon recht, wie sagt man immer so schön, gefährlich aufgezogen hat.
Ja, so aber nur bis zum Strafraum. Ja. Da gab es auch gar nicht so die große Chancenverwertung. Da war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, oh Mann, da hätten jetzt aber 3-4 Dinger machen müssen.
Naja, glaub, aber ich war jetzt nicht, kein Gebolze, finde ich.
Nein, Gebolze nicht, aber es war auch nicht sehr viel Strukturiertes. Also Kajubi ganz nett anzuschauen, 2-3 Einzelaktionen, letztlich aber alles verpufft. Gregoric große Ankündigungen gemacht, wenig hat folgen lassen. Finn Bogason, wie gesagt, auch keine, die Erinnerung geblieben wäre, 1000-prozentige Chance auf dem Fuß gehabt. Also sprich, die Offensive der fehlte dann jegliche Durchschlagskraft. Und wenn Hamburg eins kann, dann ist es verteidigen, gerade zu Hause, leidenschaftlich. Die haben ja seit Gisdol da ist, da auch eine ganz ordentliche Heimbilanz vor allem hingelegt, die sie dann letzte Saison dann eben zum Klassenerhalt gebracht hat. Und wie es jetzt richtig gesagt wurde, das 1-0 hat ihnen in die Karten gespielt. Und dann muss einem dann mehr einfallen, als Augsburg das letztlich dann gemacht hat, um letztlich dann noch was zu reißen, wobei aufgrund der Spielanteile und auch insgesamt dann, auch wenn es nicht die Hochkaräter waren, aber aufgrund der Torschussversuche hätte Augsburg sicherlich auch, wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen, aber ich teile da Anderls Meinung, dass das was war, kein Leckerbissen, nee, aber auch nicht zu erwarten. Und von daher, mal schauen, Augsburg ist jetzt natürlich jetzt schon unter Druck zu Hause gegen Gladbach. Hamburg kann es auswärts in Köln, werden sie es auch nicht anders angehen, nicht sehr viel offensiver, auch beim Stand von 0-0 noch nicht. Und dann muss man schauen, weil dann muss Köln nämlich auch anders spielen als heute. Und das wird dann auch ganz interessant, wobei ich da dann wiederum glaube, dass Köln die höhere Qualität hat, um dann da auch zu gewinnen. Aber solange Hamburg nur, sag ich mal, verteidigen muss, machen sie es eigentlich dann ganz ordentlich. Waren vielleicht in Osnabrück irritiert, weil der Gegner einen weniger hatte, aber ansonsten. Nein,
was für ein grotesker Satz, ja.
Ja, was ist nicht grotesk im Zusammenhang mit Hamburg, wenn man den Herrn Kühne in dieser Woche hernimmt, seine Aussagen. Wo ich übrigens finde, dass sich die Verantwortlichen Bruchhagen und Todt da gut positioniert haben. Gisdol hat es schlau gemacht, das mehr oder weniger hat stehen lassen. Da wissen die Spieler auch, dass er vollkommen hinter ihnen steht. Und es ist natürlich auch völlig plakativ und völliger Quatsch, da jetzt nur von Luschen zu reden und sonst was. Natürlich ist das aus der Enttäuschung heraus, wenn man dann mal wieder im Pokal früh rausfliegt und wenn man da vorher Millionen und Abermillionen reingebuttert hat, dann kann man den Mann wahrscheinlich irgendwo verstehen, aber er hat halt seinen Kollegen, die eben da im operativen Geschäft sind, wie Bruchhagen und Todt, überhaupt keinen Gefallen getan.
Ja, Kollegen, die, ja, das ist ja schon die Frage.
Ja gut, es sind ja halt irgendwo Kollegen im weitesten Sinne, ne? Und die müssen den Spagat schaffen, das finde ich, haben sie gut. Auf der einen Seite wissen sie, an wessen Tropf der HSV hängt. Das können und wollen sie natürlich nicht cutten. Und können sich auch gar nicht erlauben. Auf der anderen Seite waren sie aber auch nicht so, Herr Kühne, armen Herr Kühne, sondern sie haben Stellung bezogen und haben gesagt, Kritik ja, gerne, aber nicht in der Form. Und das fand ich bemerkenswert. Da haben sie gute Haltung an den Tag gelegt.
Die dahinterliegende Ironie ist ja, dass jemand ohne sportliche oder nachgewiesene sportliche Kompetenz der eigenen Führung mangelnde sportliche Kompetenz vorwirft, aber gut, das ist, ich plädiere sowieso schon seit langem für eine gemeinsame Facebook-Seite von Hasan Ismaik und Klaus-Michael Kühne. Dann könnte man sich sparen, sich die Informationen aus verschiedenen Quellen ranzuziehen, denn irgendwie kann man da merkwürdig erscheinende Parallelen manchmal entdecken, ohne dass ich es jetzt komplett gleichsetzen möchte. Was mich ein bisschen gewundert hat bei diesem Spiel, wenn ich mir allein nur die Aufstellung vom HSV anschaue, dann sehe ich Rick van Drongelen als Linksverteidiger mit seinem Debüt und André Hahn auf der Rechtsaußenposition. Hinten in der Viererkette van Drongelen, Jung, Papadopoulos und Diekmeyer, dann Wallace C. und Ekdal. Und vorne drin dann Kostic, Müller, Hahn und Wood. Das sind vier Namen, vier Spielerpersönlichkeiten, bei denen ich anders sagen würde, das sind vier Namen, bei denen ich sage, drei haben Qualitäten vorzuweisen und Nikolai Müller sollte keine Pirouetten mehr drehen. Nein, man soll keine Witze drüber machen. Armer Typ. Die haben alle große Offensivqualitäten. Gerade Kostic und Hahn haben auch einen Geschwindigkeitsvorteil auf den Flügeln und ich konnte in diesem Spiel jetzt aber 0,0 erkennen, wie Gisdol plant, seine Offensive zu gestalten. Bei der Defensive würde ich Thomas voll zustimmen. Da hat man die Muster jetzt gesehen und man weiß auch, der HSV kriegt das inzwischen wesentlich besser hin als noch in der Vergangenheit. Aber in der Offensive bin ich ehrlich gesagt ratlos und da bin ich schon etwas enttäuscht, jetzt von diesen ersten 90 Minuten. Das Osnabrück-Spiel konnte ich nicht über volle Distanz sehen, da will ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Aber das finde ich ein bisschen dünn, offensiv.
Ja, aber da würde ich jetzt auch den Spielverlauf jetzt auch mit reinnehmen. Also,
ja, du kannst dich doch nach dem 1-0 gegen Augsburg nicht hinten reinstellen.
Doch, natürlich kannst du das. musst du als HSV vielleicht sogar. Also du führst relativ schnell 1-0. Und dann, vor allem, wenn du ja sagst, du hast Kostic und Hahn, die haben große Geschwindigkeit, dass sie sie nicht gut eingesetzt haben in der Folge, ist eine andere Sache. Aber wenn ich dann aus einer kompakten Defensive mit zwei schnellen Außen spielen kann, sehe ich das eigentlich nicht als das Problem. Und das, glaube ich, ist ja auch der Plan dahinter, auch wenn man den jetzt vielleicht nicht zu 100% sehen konnte im ersten Spiel. Aber stabile Defensive und dann über schnelle Außen nach vorne zu kommen, das dürfte die Marschroute des HSV sein. Und wie Thomas gesagt hat, wenn der HSV was kann, dann ist es verteidigen. Und auf der Basis müssen sie ihr Spiel aufbauen. Und das tun sie ja auch.
Wobei ich mich da immer frage, also sehe ich genauso, aber ich frage mich beim HSV halt dann immer, was die Person Gisdol angeht. Der muss dann da schon öfter mal, glaube ich, auf die Zähne beißen, weil letztlich ist das, was sie dann spielen, nicht das, was er in Hoffenheim zum Beispiel hat spielen lassen, nämlich auch offensiv, auch vorne draufgehen und so weiter. Das macht Hamburg nämlich auch phasenweise und das machen sie auch gar nicht schlecht, wenn sie, weil da beginnt ja dann auch diese kompakte und gute Defensivarbeit, die sie, wenn sie dann in den Spielen an den Tag legen, auch zeigen. Aber dieses dann auch viel tiefer stehen und eigentlich kontern und so weiter, das ist eigentlich nicht Gisdols Grundphilosophie. Und aber das spricht dann halt auch für ihn, dass er sagt, ich muss sehen, was ich hier für ein Spielermaterial, Potenzial habe und kann dann vielleicht nicht alles so umsetzen, wie ich mir das in meiner
Reißbrett.
Eigentlich im Rahmen, genau, am Reißbrett dann ausmalen und vorstellen würde.
Da hat er gut reagiert. Also wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, hat er es am Anfang auch ein bisschen anders probiert und hat sich dann auch den Gegebenheiten angepasst. Und in der jetzigen Form, wie ihr sagt, mit der Mannschaft jetzt hohes Pressing zu spielen oder auch mit der Verteidigung und hohes Pressing zu spielen, glaube ich, wäre nicht gerade günstig für den HSV.
Ja, wie du sagst, in seiner Anfangsphase dort hat er es probiert, aus gut gemeint, aber man erinnere sich an dieses Spiel gegen Dortmund, glaube ich, wo es an einer halben Stunde 0-3 stand und es war abenteuerlich und war dann natürlich auch zu großen Teilen Herrn Giroud geschuldet, den er dann mittlerweile auch abgesägt hat, aber da war eben seine Idee am Anfang noch eine andere und dann hat er irgendwann gesehen, okay, ich bin in Hamburg, geht vielleicht nicht und da ist er dann Kompromisse eingegangen, die dann letztlich auch zum Klassenerhalt geführt haben und Hamburg profitierte halt irgendwo dann auch immer davon, das muss ich auch sagen, die haben so eine richtig gute Aufstehmentalität in der Truppe. Also so oft sie sich dann auch teilweise blamiert haben in der Vergangenheit, sei es mit irgendwelchen Klatschen in München oder Pokal aus hier und da bei irgendwelchen Amateurvereinen, sie kommen immer irgendwie wieder. Und das ist schon eine Qualität, die dann haben. Die sagen, mittlerweile haben HSV-Witze, ja, gibt's ja irgendwelche Seiten schon, die haben ja richtig Konjunktur. Und die entwickeln dann sich dagegen aufbäumen. Das ist schon in der Masse, in der sie es immer wieder anbringen müssen, entwickeln sie dann eine richtig gute Qualität, sich dagegen zu wehren und dann andere eines Besseren zu belehren. Der Gisdol hat gestern ein paar Mal gesagt, erstes Spiel, erster Sieg, zu Hause gewonnen und so weiter. Er wollte einfach damit sagen, was wollt ihr denn eigentlich? Da gibt es andere Mannschaften, die würden jetzt vielleicht gerne mal mit uns tauschen nach diesem ersten Spieltag. Und jetzt gilt es aber natürlich dann auch nachzulegen und nicht immer nur dann gut zu spielen, wenn einem das Wasser da bis zum Hals steht.
Ja, Auch das mit der
erfolgreich zu spielen, sagen wir mal. Gut ist was anderes, aber zumindest zu gewinnen, ja, ist
ja so. Ja gut, das hat man ja geschafft. Der Punkt mit der, das, was sie können, ist verteidigen. Da könnte ich jetzt noch ewig mit euch diskutieren, würde unter anderem 61 Gegentore aus der Vorsaison in die Diskussion werfen. Vielleicht nein, aber
ich habe von Heimspielen gesprochen.
Ja,
ich habe von Heimspielen
okay, gut. Gesprochen. Das kann man stehen lassen. Dann sind nämlich allein schon mal 8 Treffer, die man sich in München gefangen hat, weggerechnet.
Ja, natürlich. Also,
aber damit würden wir vielleicht auch diese ersten 90 plus x Minuten ein bisschen überbewerten. Lassen wir es auf uns zukommen. Das ist ja auch manchmal eine ganz schöne Situation. Und lasst uns dann lieber den Blick nach Berlin richten und über ein 2:0 sprechen. Neuzugang Matthew Lecky beendet eine Durchstrecke von über 2000 Minuten ohne Tor gegen den Aufsteiger Stuttgart. Bei Hertha beginnen die Neuzugänge Rekik und Lecky eben. Man spielt im 4-4-2 mit Eswein als zweiter Spitze. Das 4-4-2 haben wir in der letzten Saison schon ein paar Mal gesehen, unter anderem in Darmstadt. Der VfB setzt Zieler, Aiton, Mangala, Akolo, Brekalo und Asano in der Startelf ein, also gleich 6 neue. Da hat sich sehr, sehr viel verändert und ich finde, Thomas, auch von der Art und Weise, wie man Fußball spielen lässt, hat man da einen deutlichen Unterschied zwischen zweiter Liga und erster Liga gesehen, zumindest jetzt in diesen ersten 90 Minuten, viel defensiver.
Ja, aber ist auch logisch. In der zweiten Liga war Stuttgart der Top-Favorit, der es aufs Spiel machen musste. Das wird jetzt in der Bundesliga, vor allem auswärts, natürlich überhaupt nicht von ihnen erwartet. Und sie haben aber dann letztlich dann auch in den entscheidenden Situationen dann nicht gut verteidigt. Und deswegen dann auch zu Recht verloren und sind dann nach dem Rückstand, was aber dann, das hat Dada ja auch gesagt, der Berliner Nachlässigkeit dann eben geschuldet war. Je höher die Hertha führte, umso schlechter hat sie danach gespielt. Das wiederum hatte dann auch mit Stuttgartern zu tun, die dann auch dagegen gehalten haben, die sich wehren wollten bis zum Ende und das auch gemacht haben, aber letztlich dann auch kein Mittel gefunden haben, Hertha da jetzt noch richtig ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bei Hertha bin ich immer ein bisschen skeptisch, das wird jetzt dann schon in Dortmund auf dem Prüfstand stehen, ob das jetzt wirklich so toll ist. Haben individuell ganz gute Leute, verteidigen auch richtig ekelhaft, wenn es sein muss, aber ob das dann reicht, um wieder nach Europa zu kommen, muss man schauen.
Muss ja auch nicht das Ziel sein.
Nein, muss nicht das Ziel sein, aber jetzt sind sie halt schon mal da und muss man auch sehen, wie sie diese Doppelbelastung dann da verkraften, wo wir dann wieder beim Thema Kadertiefe sind, wird sich dann noch zeigen, ob die in Berlin dann so gegeben ist. Aber Mitchell Weiser zum Beispiel, müssen wir nicht reden über seine Qualitäten, der spielt jetzt dann meistens hinten rechts, so einer Täter natürlich auch weiter vorne auch dann mal der Offensive gut und um da eben auch dauerhaft ein bisschen Konstanz reinzubringen und diesen Anspruch, was du sagtest, jetzt auch mal wieder anders und Initiative nach vorne zu spielen, dann auch mehr zu untermauern, der schaltet sich natürlich auch oft mit ein, aber ob man das dann so kompensieren kann in der Rückwärtsbewegung, muss man dann auch abwarten, aber grundsätzlich es ist Hertha immer so eine kleine Wundertüte in alle Richtungen.
Das wird sich auch nach einem Spiel nicht aufklären lassen. Auf der anderen Seite Stuttgart, Anderl, lange Zeit sehr gut mitgehalten, letztlich ja dann auch durch eine sehr, sehr gute Einzelaktion in Rückstand geraten und dann wird es halt einfach schwierig, dann fängst du nach einem Standard das 0:2. Tja, und dann geht halt so ein Bundesliga-Rückkehrdebüt auch mal verloren. Welches Fazit?
Wobei ich jetzt das 0:1 jetzt nicht nur auf eine Einzelaktion zurückführen will, weil das fand ich jetzt aus dem Einwurf raus schon enorm schwach verteidigt in dem Fall. Also das ist ein Einwurf, glaube ich, 10 Meter hinter der Mittellinie. Einmal kurz prallen lassen und Lecky hat nur noch das Tor vor sich quasi. Muss, klar, die Aktion da im Strafraum gegen Ailton, die ist wunderbar. Aber einwerfen und einmal Stein spielen und der ist im 1 gegen 1 im Strafraum, ist jetzt dafür, dass Stuttgart an sich, wie du gesagt hast, der deutlich defensiver gespielt hat als in der Zweitliga-Zeit, doch sehr, sehr einfaches Gegentor. Ja, das du dann, wie viele Sekunden nach der Halbzeit fängst?
Nicht allzu viele. Ich kann dir die genaue Sekundenzahl nicht nennen.
Schwierig, finde ich.
Stuttgart will und Stuttgart weiß, dass es noch was tun muss, denke ich, transfermäßig, und werden und wollen sie auch tun. Da wird Michael Reschke bestimmt noch den einen oder anderen im Auge haben. Erik Durm, der Name, geistert ja rum. Wäre sicher eine gute Verstärkung für den VfB. Und ja, Bartstuber muss man schauen, wie er wieder in Tritt kommt, wenn er an die alte Form anknüpfen kann. Aus Münchner Zeiten, Schalke hat ja auch wenig Gelegenheit dann letztlich gehabt, sie zu zeigen, dann ist er sicher auch kein schlechter Mann für Stuttgart. Aber da sind so viele Neue dann dabei, das muss ich auch erstmal finden. Und ich fänd schön, wenn halt Terodde und Ginczek mal zusammenspielen würden. Wenn du zwei solche Leute hast, dann musst du sie irgendwie auch mal öfter bringen und immer nur den einen für den anderen oder dann bei Rückstand. Das hat man ja dann gesehen, wenn sie was drehen mussten oder so, dass das auch zusammen funktioniert. Und dafür ist Ginczek eigentlich auch zu gut, als dass man den dann ständig dann nur als Joker hat. Und vielleicht wäre es mal eine Option, die beiden zusammenzubringen, aber letztlich hat Hannes Wolf da bisher einen überragenden Job gemacht, wenn man bedenkt, in welcher Drucksituation er dort angefangen hat, den Aufstieg dann wirklich recht souverän dann geschafft hat, trotz einiger Rückschläge. Die waren natürlich dann alles andere als souverän, was sie teilweise dann für Klatschen gekriegt haben. In der zweiten Liga war eigentlich nicht eines Aufsteigers würdig, aber wie sie darauf reagiert haben und dann auch Dominanz ausgestrahlt haben, ihrem Potenzial entsprechend, das war gut und das war mutig. Und diesen Mut würde ich mir dann auch in der Bundesliga wünschen, indem man halt signalisiert, vielleicht sogar dann, und wenn es nur zu Hause ist, aber ich glaube, die spielen jetzt dann gegen Mainz, ja. Wäre vielleicht eine Option, das mit beiden zu probieren. Ich glaube, jetzt, ich weiß nicht, gestern war er, glaube ich, verletzt oder was, oder auf jeden Fall nicht im Kader. Muss man schauen, was da ist. Aber grundsätzlich würden sich viele Mannschaften freuen, in der Kategorie ein Sturmduo Terodde Ginczek überhaupt zu haben und dann theoretisch haben zu können. Und dann sollte man es vielleicht mal mit beiden probieren.
Ich erkenne ein Muster bei dir. Du hast schon bei Max Meyer die einzelnen Spielerfähigkeiten über das gespielte System gestellt und machst es jetzt hier bei Stuttgart. Auch ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wie du so Manager-Simulationen spielst, wenn du sie spielst. Der Antifaktal. Nee. Spieler größer System. Finde ich aber vollkommen legitim. Kann man so sehen.
Nein, das sage ich nicht. Nee, das ist falsch gedeutet. Ich sage nur, dass man für gute Spieler in jedem System einen Platz finden kann. Oder man das System auch mal nach den Spielern ausrichten sollte, wenn es denn erforderlich ist. Ohne dass ich jetzt sage, dass ich das in Stuttgart besser beurteilen kann als der Trainer. Aber ich sage nur, dass das wäre vielleicht mal eine Option, die beiden zusammen öfter spielen zu lassen, auch mal konstant spielen zu lassen, nicht nach einem Versuch zu sagen, ja, hat nicht geklappt, jetzt nicht mehr. Aber und bei Max Meyer genau das Gleiche. Da muss ja erstmal einer dann auf Dauer zeigen, dass er besser ist. Und da muss man dann auch mal schauen, wo kann ich denn gewinnbringend welchen Spieler einsetzen. Und das glaube ich auch, dass die Trainer so schlau sind, dass sie das dann tun werden bei Bedarf, ohne dass sie das natürlich machen müssen. Jetzt hat jeder seine eigenen Vorstellungen, aber nur ein System zu haben und zu schauen und zu sagen, oh nee, der passt jetzt aber nicht dahin und dann lasse ich den jetzt mal außen vor. Dann, ich meine, die ganz Großen wie Guardiola, die zeigen doch, dass es auch anders geht, dass ich mein System auch so umstellen kann, auch während des Spiels, dass ich da durchaus dann in der Lage bin, mit Personal und Taktik und System zu variieren, so wie es eben erforderlich ist.
Ja, wobei ich früher beim SV Markt Einersheim ehrlich gesagt auch immer gedacht habe, wir können das System doch einfach dreimal pro Spiel wechseln, und dann habe ich festgestellt, das hat keiner gemacht, außer mir. Also, du verstehst, ein Pep Guardiola hat da vielleicht auch Spieler mit einem anderen Fußball-Handwerkskasten als jetzt ein Hannes Wolf. Aber ich glaube, wir sind uns sowieso klar, was gemeint ist. Aber wir könnten doch jetzt an der Stelle dann eigentlich auch über den zweiten Aufsteiger sprechen, nämlich Hannover 96. Die begannen, anders als der VfB Stuttgart, mit einem Dreier an diesem ersten Spieltag, nämlich bei Mainz 05. Bei Mainz beginnen die Neuzugänge Adler, Diallo, Maxim und Fische. Hannover mit Korb, Ostscholek, Schwegler und Sané und war rot gesperrt und Edgar Pripp mit Kreuzbandriss lange raus. Das ist noch wichtig zu wissen, wenn man sich die Aufstellung von Hannover 96 anguckt. Der Ballbesitz lag bei auf Seiten von Mainz 05. Die Chancen lagen zu großen Teilen auf Seiten von Mainz 05. Hannover 96 hat das Spiel gewonnen. Andal, warum?
Weil sie sich im Laufe des Spiels deutlich besser auf Mainz eingestellt haben, wie ich finde.
Okay.
Weil Mainz hat die Anfangsphase dominiert, hat er zwei, drei gute Aktionen durch Mutu gehabt im Strafraum. Hätte vielleicht sogar mal einen Elfmeter bekommen können. Mhm. Bei der einen Szene, wo er dann weiterspielt und noch zum Abschluss kommt. Und dann hat sich Mainz aber im Laufe der Zeit einfach auch die Zähne ausgebissen an dieser Hannover-Verhinderungstaktik. Und der eine Konter, den sie dann gesetzt haben, der war fein ausgespielt. Mhm. Hat Hanik wunderbar eingeleitet und auch dann wunderbar verwandelt. Und deshalb haben sie dieses Spiel gewonnen.
Also zwei wunderbare Konter hatten sie sogar noch. Es gab noch eine 1-gegen-1-Situation von René Adler gegen Felix Klaus, der vollkommen offen durch war, das Ding auch mal machen kann. Aber da kann man auch sagen, gut gehalten von Adler. Aber das stimmt natürlich. Zwei gute Konter. Einer davon hat ein Tor zu einem Tor geführt. Und warum hat es Mainz nicht geschafft zu treffen, Thomas? Nur Pech?
Nein, sicher nicht nur Pech. Mainz wird ja nicht umsonst von recht vielen Leuten jetzt gerade bei den beliebten Abschlusstabellentipps vor dem ersten Spieltag schon als Absteiger gehandelt. Da muss ja was dran sein, wenn das so viele denken. Das beantwortet dann auch die Frage, warum man gegen Hannover zu Hause dann nicht trifft und auch verliert. Ich denke nicht, dass Mainz eine besonders herausragende Rolle spielen wird diese Saison. Sie haben vielleicht ganz gute Einzelspieler da drin, aber letztlich werden sie Córdoba, denke ich, sehr vermissen. Wie gut Maxim einschlägt, muss man abwarten, hatte ganz gute Ansätze, aber letztlich auch wenig Durchschlagskraft. Mal schauen, also wird in Stuttgart jetzt schon ein richtungsweisendes Spiel, auch für Mainz, weil sie natürlich zwei Aufsteiger dann zu Beginn haben und da sollte man dann zumindest mit einem Punkt rausgehen und das ist natürlich ein Druck, den sie da haben, da müssen wir schauen, wie sie damit umgehen in Stuttgart.
Vor allem, wenn wir auf die kommenden Spiele dann noch schauen, also du hast schon vollkommen richtig gesagt, jetzt gegen Hannover und Stuttgart der Start und danach kommen Leverkusen, Bayern, Hoffenheim, Hertha, da kann ich mir durchaus dankbarere Auftaktprogramme vorstellen. Das verdeutlicht noch so ein bisschen, in welchen Strudel man da auch im Negativen geraten könnte.
Hätte man vielleicht 3 Punkte gegen Hannover holen sollen dann, mit Blick auf das Programm.
Gut, es ist ja auch nicht so, dass sie es nicht probiert hätten.
Nein, aber
ich fand auch, dass sie es anfangs gar nicht so schlecht gemacht haben. Also sie haben, finde ich, auch da einen ganz, ganz guten Ball gespielt. Und dann ist es vielleicht auch manchmal gar nicht so gut, so einen ekelhaften Aufsteiger dann zu Hause zu haben als Auftaktprogramm, der einfach sich da hinstellt und mal gar keine Anstalten macht, hier irgendwie am Spiel teilzunehmen. Das ist dann für eine Mannschaft wie Mainz, die jetzt sicher nicht um die Top 5, Top 8 irgendwie mitspielen wird, dann schon eine schwere Aufgabe. Und das hat man auch im Laufe des Spiels gemerkt, dass sie an der Aufgabe so ein bisschen verzweifelt sind, beziehungsweise sich da eben abgearbeitet haben an diesem Bollwerk. Und da fehlt natürlich dann die Qualität, die andere Mannschaften, die höhere Tabellenregionen anstreben, haben, um da mal für mehr Situationen im Laufe des Spiels zu sorgen, weil anfangs hatten sie die Situation, aber dann ist es ihnen halt immer ein bisschen weniger geworden und das hat Hannover dann in der zweiten Halbzeit eiskalt eigentlich ausgenutzt.
Mhm. Sie haben es ja schon mal daheim zum Auftakt mit Ingolstadt, glaube ich, gegen Aufsteiger in Sand gesetzt, Mainz, also ja. Soll es vielleicht daraus gelernt haben, war aber nicht so.
Habt ihr schon eine andere Art von Fußball gesehen? Denn dieser Wechsel von Martin Schmidt hin zu Sandro Schwarz auf der Trainerposition bei Mainz 05 war ja auch so ein bisschen fußballphilosophischer, wie ich finde. Ist euch das schon aufgefallen in diesen ersten 90 Minuten?
Also es war jetzt, also ich fand, dass sie im Ballbesitz eigentlich relativ kontrolliert und strukturiert gespielt haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Mhm. Es war natürlich jetzt auch nicht dieses Spiel. Mainz war jetzt in dem Fall mein Favorit. Das hat Mainz ja in der Konstellation gar nicht so oft in einer Saison. Und unter Schmidt fand ich, haben sie ja doch auch relativ klaren Außenseiterfußball gespielt mit sehr aggressiv, sehr viel Umschalten. Das war jetzt gegen Hannover so quasi gar nicht möglich.
Ja. Thomas, hat dich irgendwas überrascht an der Partie oder letztlich
ja,
so?
Nee, eigentlich nicht. Ja, das Ergebnis letztlich, aber weil man das jetzt nicht unbedingt so erwarten konnte, aber fußballphilosophisch ist schon ein sehr hoher Begriff im Zusammenhang mit Mainz in dem Zusammenhang, also in dem Spiel. Also da konnte ich wenig erkennen.
Gut, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen von der Vorbereitung leiten lassen. Da gab es einige auch herausgespielte Tore von Mainz, die ich sensationell gut fand. Und vielleicht
vergiss die Vorbereitung.
Vergiss die Vorbereitung. Das ist vielleicht ein richtiger Hinweis. Und ich sollte mich nicht so viel überraschen lassen. Ich sehe, du ruhst dann viel mehr in dir selbst.
Das ist ja auch. Wenn ich das tun würde, hätte ich besser getippt an dem Spieltag.
Ach ja, guck an. Ach ja, danke übrigens an 599 Hörerinnen und Hörer, die in den beiden Rasenfunk-Tippspielen mitgemacht haben. Ich musste eine zweite Tipprunde eröffnen, weil die erste so schnell dicht war bei Kicktipp und zack, die war auch gleich dicht. Danke fürs Mittippen übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Thomas, du bist dann in der nächsten Saison mit dabei. Das klang vielversprechend. Ich brauche Leute, die hinter mir landen.
Ja, lustig.
Semi-lustig. Millionen Fußballfans haben sich gefragt, wann gibt's das erste 0:0 und sie wurden erhört. Diese Frage hat sich beantwortet schon am ersten Spieltag. Das letzte Spiel, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist das 0:0 von Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Da hat man vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied gesehen, während Hannover so noch richtig auf die Chance gegangen ist, den Dreier mitzunehmen, hatte man bei Freiburg und Eintracht irgendwann den Eindruck, ja, wir haben's beide probiert. Jetzt ist irgendwie dann auch okay. Punkt ist jetzt ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung. Da haben wir alle nicht so viel verloren. Jenseits von dem bloßen Ergebnis. Aber Thomas, was bleibt von dieser Partie hängen? Oder müssen wir sie eh schnell aus unserem Gedächtnis streichen?
Ja, ging jetzt nicht in die Geschichte ein, glaube ich, außer mit dem angesprochenen ersten Videobeweis, der ein Tor wieder aberkannt hat. Das ist natürlich in die Geschichte eingegangen, aber ansonsten glaube ich nichts von dem Spiel, außer zwei sehr, sehr gute Chancen von Frankfurt, wo man dann auch sagt, die darf man dann auch mal machen und die muss man auch machen, wenn man was mitnehmen will aus Freiburg. Und ja, bei Freiburg ist es halt so, dass immer wieder eben der Fluch der guten Tat. In diesem Jahr war es dann vor allem Grifo, der weggekauft wurde und Philipp. Das ist schon ein Unterschied, ob die beiden jetzt dort sind oder eben nicht. Und das wird dann keine einfache Saison für Freiburg, die natürlich jetzt enttäuscht waren, aus der Europa League ausgeschieden, dass sie da so früh ausgeschieden sind. Aber vielleicht wird es auch nochmal in der Bundesliga-Endabrechnung ein Segen für sie sein, weil sie sich jetzt tatsächlich dann eben auf dieses Kerngeschäft konzentrieren können. Und dass sie das wohl mehr tun müssen als wieder in der letzten Saison. Darauf hat dieser Spieltag jetzt schon mal einen Vorgeschmack gegeben, weil Frankfurt natürlich selber nicht jetzt die allergrößten Ambitionen offensichtlich da ausstrahlt mit der Mannschaft. Das ist ordentlich, das ist okay, aber auch nichts, wo man sagt, oh wow, dass man die jetzt groß fürchten müsste.
Ey, die haben sich Kevin Prinz Boateng geholt.
Ja, ja,
wo
ja,
bleibt denn dein Respekt?
Naja, ich sag, für Frankfurter Verhältnisse fürchten müsste, weil die haben ja gar nicht den Anspruch. Die werden, denke ich, wieder irgendwo eine ganz solide Rolle spielen. Mhm. Aber Freiburg, das war jetzt mein Ausgangspunkt zu sagen, wenn die eine sorgenfreie Saison spielen wollen, dann sollten sie ihre Heimspiele und eben auch Heimspiele eher gegen Frankfurt und solche Mannschaften gewinnen als jetzt gegen die Spitzenteams. Und da zähle ich Frankfurt dann bei allem Respekt nicht dazu. Und Boateng muss man schauen, wo er sich dann, wie und wo er sich integriert in die Mannschaft. Er wird ja schon von vielen Kollegen da jetzt gelobt, was seine Mentalität angeht, schon nach wenigen Tagen. Und ja, war ein sehr überraschender Transfer in der Form sicherlich, aber mal schauen, wo er seinen Platz dann im Team findet, in jeder Hinsicht.
Das stimmt natürlich. Ich finde vor allem interessant bei Eintracht Frankfurt, ist jetzt auch nichts ganz Neues, aber mit welcher Vehemenz man immer noch den schnellen, direkten Abschluss sucht. Nach der ersten Halbzeit, nach, ich glaube, es waren fast 45 Minuten, habe ich auf die Statistiken geschaut, da hatte Freiburg wesentlich mehr Ballbesitz. Ich glaube, 300 komplettierte Pässe. Frankfurt dagegen nur 75 komplettierte Pässe, aber 7:0 Torschüsse für Eintracht Frankfurt. Das zeigt schon deutlich die, wie sagt man so schön, die Vertikalität im Spiel. Ist aber halt natürlich auch saugefährlich für jeden Gegner der Eintracht, oder Ander?
Ja, war so ein bisschen wie bei Mainz-Hannover auch vorher, dass Freiburg in dem Fall relativ viel Ballbesitz hatte, aber halt nicht zu Potte kam, wohingegen Frankfurt, wie du sagst, relativ schnörkellos und da auch relativ gut durchkam. Hm. Und ich fand, dass Haller oder Haller, wie man ihn dann ausspricht.
Halle, hätte ich gedacht.
Aber. Halle, ja, keine Ahnung. Also ich sage jetzt einfach mal Haller. Das sehr, sehr, sehr gut gemacht hat da als Stürmer im Sturmzentrum. Und ja, die Frankfurter müssten halt eigentlich zur Halbzeit führen. Und dann hat sich, ja, ist das Spiel, wie du gesagt hast, am Ende einfach so, ja, ausgelaufen. Also das, ja. Das, wenn jetzt noch 15 Minuten vorher abgepfiffen worden wäre, wäre es wahrscheinlich auch keinem aufgefallen. So hat sich das angefühlt in der Schlussphase.
Weil wir vorhin über Trainer gesprochen haben, Niko Kovac ist für mich ein gutes Beispiel dafür, dass er sagt, und zwar immer wieder von neu sich drauf einspielt und sagt, was habe ich für Spieler, was kann ich mit denen wie am besten anstellen. Und der ist ein richtig Schlauer, der Frankfurt nicht umsonst erst vor dem Abstieg gerettet hat, dann ins Pokalfinale geführt hat, lange Zeit auch letzte Saison oben mitgespielt hat, mit einer Mannschaft, mit der man das nicht muss und nicht erwarten konnte und durfte. Also das spricht schon dafür, dass der Trainer sehr, sehr viele gute Ideen hat und dementsprechend die Mannschaft auch sicher nicht angenehm zu bespielen ist. Und das ist sein Verdienst. Und von daher ist dieser Trainer sicherlich ein Beispiel dafür, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, dass man durchaus auch mal nach dem Personal schauen kann, bevor man sich auf ein System X festlegt und sich darin festbeißt, obwohl es vielleicht nicht immer richtig ist.
Hasebe in der Innenverteidigung, das beste Beispiel für deine These. Da hast du natürlich recht. Und ich habe schon in der Saisonvorschau gesagt, in Kovac I trust. Da sehe ich es ganz ähnlich wie du. Der hat viele Ideen, der traut sich Dinge und guckt sehr genau hin, was habe ich für Möglichkeiten, wo sind die Stärken, die ich mit den mir vorliegenden Spielern habe, und dann werden die penetriert auf eine Art und Weise, dass es schon wieder penetrant ist.
Ist ja auch schwierig. Ich meine, er kann ja kaum auf Automatismen auf der Vorsaison vertrauen, weil mehr als die halbe Mannschaft ausgetauscht wurde. Und dafür hat es am ersten Spieltag eigentlich alles recht sauber funktioniert bei der Eintracht. Da bin ich absolut bei euch. Also Kovac ist für mich auch ein Trainer, der jetzt ein bisschen untergeht bei dem ganzen Nagelsmann-Tedesco-Hype. Ich bin schon auch der Meinung, dass man Kovac in den nächsten Jahren auch für größere Vereine durchaus mal auf der Rechnung haben sollte.
Da sind wir uns einig, Anderl. Für die Eintracht geht's jetzt weiter zu Hause gegen Wolfsburg, dann auswärts in Gladbach und zu Hause wiederum gegen Augsburg. Freiburg dagegen hat jetzt so richtige Knallerpartien vor sich. Auswärts in Leipzig, dann zu Hause gegen Dortmund, dann auswärts in Leverkusen. Nicht gerade dankbar, aber was ist schon Dankbarkeit in der Bundesliga wert? Ich finde, ihr zwei, dass wir damit diesen ersten Bundesligaspieltag ganz gut durchgesprochen haben. Außer, lieber Thomas, du möchtest mir jetzt noch irgendein Thema mit reinwerfen, was unbedingt besprochen gehört.
Nee.
Brav.
Was? Nein, alles ist alles gesagt.
Gut, Andal, wenn er etwas ergänzen möchte, dann schneide ich das ja sowieso im Nachhinein rein, denn ab jetzt hat Spox ja volle redaktionelle Gewalt über diesen Podcast, das haben wir ja schon ganz am Anfang geklärt. Lasst uns da noch ganz kurz zumindest, wenn wir jetzt schon Thomas hier mit in der Runde haben, über die Premier League sprechen. Thomas, gib uns mal einen Zwischenstand nach zwei Spieltagen. Wie ist es so losgegangen? Welche Mannschaften haben dich überrascht? Und natürlich kannst du dich jetzt deinen Ruf als Premier League-Experte vergeuden, indem du uns jetzt exakt vorhersagst, was alles passieren wird in diesem Jahr.
Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann ich mich ja nur noch blamieren. Aber gut, warum auch nicht? Gut, dann sage ich, dass Manchester City Meister wird, dass aber ein enges Rennen wird und dass ganz überraschend United und Chelsea da ein Wörtchen weiterhin mitreden werden. Das ist so die große Saisonprognose. Was sich bisher getan hat, ist, dass Huddersfield mit der deutschen Filiale dort sich sehr, sehr gut schlägt. Schon zwei Spiele gewonnen hat. Auch Watford ist ganz ordentlich gestartet, oder ordentlicher, als man das erwarten konnte. Liverpool, habe ich vorhin schon gesagt, wird schwer haben, mit der Abwehr ins Titelrennen ernsthaft einzugreifen. Die müssen immer sehr viele Tore schießen, um dann letztlich zu gewinnen. Muss man schauen, wie es dann funktioniert. Kann manchmal gut gehen, aber ob sie die Konstanz dann haben, ist schwierig. Chelsea hat heute ganz wichtigen Sieg gelandet nach dem peinlichen Auftakt gegen Burnley. Haben sie in Tottenham gewonnen. Oder besser gesagt in Wembley gegen Tottenham, weil das ist ja die Heimspielstätte der Spurs jetzt komplett in dieser Saison. Champions League haben sie letzte Saison und Europa League dort schon erfolglos absolviert. Das kann tatsächlich bei aller Qualität Tottenham hat, kann das irgendwann mal zum psychologischen Problem werden, wenn die merken, die kriegen im Wembley-Stadion überhaupt nichts gebacken. Aber letztlich werden sie die Qualität haben, um dann auch trotz dieses Umzugs eine sehr gute Rolle wieder zu spielen. Bei Arsenal bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich da ehrlich gesagt bei allen Verdiensten, die Arsene Wenger um den Verein hat, diese ganzen oder überhaupt um den Fußball in der Premier League hat, mit allen Innovationen, die er dort reingebracht hat, bin ich immer ein bisschen skeptisch mittlerweile, was Arsenal angeht, weil sie in entscheidenden Spielen dann doch nichts reißen, weil er sich sehr oft dann auch in Sachen Personal und Taktik dann daneben liegt und das war, glaube ich, eindrucksvoll für alle, die auch sonst nicht viel jetzt mit englischem Fußball zu tun haben, war es zu sehen gegen Bayern in den zwei Spielen, wie sie da auseinandergefallen sind, letzte Saison international. Das muss man erstmal schauen, denn sie haben sich jetzt auch noch nicht wirklich verstärkt. Alexis Sanchez, muss man schauen, ob er bleibt. Lacazette ist kein schlechter, aber gut, sie sind jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren das erste Mal unter Wenger nicht in der Champions League. Die können in der Europa League dann, wenn sie den Wettbewerb denn annehmen und ernst nehmen, können sie sicher weit kommen, weil da jetzt nicht so viele Top-Mannschaften sind. Aber muss man sehen, wie sie sich dann da eben im Vergleich ist er nun mal unbestritten eine Stufe unter der Champions League, wie sie sich dann da präsentieren, wird spannend. Mhm. Negative Überraschung der ersten beiden Spieltage ist West Ham, die von Mourinho mehr oder weniger ernsthaft als Titelkandidat gezählt wurden.
Ist da nicht Mourinho die negative Überraschung?
nee, weil das ist, kann man okay. Ja dann ab und zu mal erwarten von ihm, dass er sowas raushaut. Nein, aber sie haben sich ja wirklich ganz gut verstärkt eigentlich, vor allem mit Chicharito. Der hat auch zwei Tore gemacht gestern, aber das hat dann eben gereicht, weil sie eben in Unterzahl dann letztlich auch verloren haben und jetzt dann eben mit null Punkten dastehen, mit drei Auswärtsspielen starten müssen. Aufgrund der Leichtathletik-WM war das dann so, dass sie da aus ihrem Stadion erstmal raus mussten, aus dem Landstadion, und dementsprechend jetzt im Auftakt dreimal auswärts, ist nicht so lustig. Das erste Heimspiel wird dann gegen Huddersfield sein, die jetzt, wie gesagt, auch richtig gut drauf sind. Also mal schauen, ob die sich dann über kurz oder lang da rauskämpfen werden.
Marko Arnautovic hat sich jetzt gleich in diesem besagten Spiel in der 33. Minute nach einer Tätlichkeit die rote Karte geholt. Arnautovic doing Arnautovic things.
Ja, genau. Ja, wenig überraschend.
Du bist ja jemand, der dann naturgemäß mehr Premier League Fußball verfolgt als ich auf jeden Fall. Bei Andal bin ich mir nicht so ganz sicher, aber vermutlich zumindest sehr, sehr viel. Wie würdest du denn ganz kurz, du musst jetzt nicht das 15 Minuten lang ausholen, aber der Fußball, der in der Premier League gespielt wird im Vergleich zum Fußball, den wir in der Bundesliga erleben, kann man da sagen, es gibt einen besser und einen schlechter oder wie, inwiefern unterscheidet sich das eigentlich? Denn ich habe immer wieder, wenn ich Premier League Spiele sehe, das Gefühl, da wird weniger gegengepresst und es ist ein bisschen weniger hektisch in manchen Phasen des Spiels. Dafür ist es physischer, aber genauso langweilig oder spannend, wie es auch in der Bundesliga ist. Ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht die riesigen Unterschiede, die manchmal so propagiert werden.
Das ist auf jeden Fall viel temporeicher von den vom Gesamtbild. Und es ist jetzt nicht das Gegenpressing in dem Sinne von allen, dass es praktiziert wird, aber es ist schon alles viel, viel schneller und viel temporeicher und mit mehr Intensität. Und dadurch sind dann auch ab und zu mal dann so mehr Flipper-Spiele dabei. Aber was der große Unterschied ist zur Bundesliga, ist, dass du, man hat es ja gerade bei meiner Aufzählung gemerkt, von vielen guten Mannschaften nicht sagen kannst, wer letztlich Meister wird. Du hast verschiedene Tipps und die haben alle ihre Berechtigung. Mhm. Und hier gibt's ja halt jetzt dann kaum einen, der nicht Bayern sagt, vielleicht einige Dortmund und das war's dann. Aber fünf, sechs Mannschaften zu nennen, das kannst du in der Bundesliga eben nicht. Und das ist die Qualität der Premier League. Solange sie unter sich sind. International haben sie in den letzten Jahren für das, was sie investiert haben, viel, viel zu wenig gerissen. Auch manches Mal unglücklich ausgeschieden, manches Mal wie zum Beispiel Arsenal, aber auch hochverdient und deutlich. Aber wenn jetzt Chelsea und eventuell eben Liverpool in der Gruppenphase dabei sind, plus Man City und Tottenham hat vielleicht aus dem ersten Jahr auch gelernt, dann glaube ich, dass in diesem Jahr gerade Man City, wenn sie es mal einigermaßen schlau anstellen, mit ein bisschen mehr Balance in Sachen Defensive dann auch hinkriegen, international auch zumindest vielleicht ins Viertelfinale in der Champions League kommen kann, weil Guardiola da einfach die Qualität dazu hat, eine Mannschaft dahin zu führen. Wenn er mal davon ablassen würde, in besonderen Spielen das ganz besonders dann noch zu versuchen, wie letztes Jahr in Monaco, als sie im Prinzip nur einen 5-3 Vorsprung verteidigen mussten und er gespielt hat, als ob sie einen 2-5 aufholen mussten. Und das war dann halt dann auswärts nicht so schlau und eigentlich gar nicht seine Art, weil er im Liga-Alltag, so wie es in München auch war, in Manchester auch so ist, dass er eigentlich absolute Dominanz da ausstrahlt mit der Mannschaft. Aber diesen Ballbesitzfußball, den man aus Barcelona und München von ihm kennt, der ist eben da gar nicht möglich, weil da eben viel eine ganz andere Präsenz ist und ganz anders in die Zweikämpfe gegangen wird und da auch viel mehr Zweikampfsituationen kommt und dann braucht man eben auch die absolut pass- und ballsicheren Spieler, gerade auch im hinteren Bereich, um so erstmal aufzubauen, dass Man City vorne die Qualität hat, muss man nicht drüber reden, aber man muss auch erstmal in diesen Bereich kommen, wie es eben bei Barcelona möglich war, von hinten heraus aufzubauen, dann irgendwann über Xavi und Iniesta, bei Bayern mit Lahm und was weiß ich wem noch, wer da eben Thiago die Sicherheit hatte, von hinten heraus das zu spielen. Wenn man die einzelnen Mannschaftsteile nimmt und da fängt bei Man City das Spiel an und da haben wir jetzt aber mal ein paar Verstärkungen vermeintlicher Art, zumindest sehr teure Leute geholt und ob das dann dieses Jahr besser wird, das wird man sehen. Wenn es besser wird, dann führt an denen, glaube ich, in der Titelvergabe kein Weg vorbei.
Mensch, da hast du uns jetzt ein schönes 9-minütiges Premier League Segment geschnitzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann könnt ihr unter anderem nicht nur den Kicker lesen, das natürlich sowieso, sondern auch DAZN abonnieren. Da kann man dich jetzt auch hin und wieder hören, Thomas.
Ja, da werde ich dann auch als Experte bei Premier League spielen, als Co-Kommentator dann ab und zu dort sein und in der neuen Saison jetzt und da starte ich im September mit und da freue ich mich auch auf die
Aufgabe. Wirst du dir dafür noch einen Twitter-Account anlegen? Thomas, du musst erreichbar sein über Twitter, das geht nicht.
Ernsthaft? Nee, hatte ich nicht vor, nee.
Thomas, nein, das geht nicht. Das ist, ich möchte jemanden, der viel Ahnung hat von der Premier League, also noch jemanden, noch mehr Leute davon bei Twitter haben, die deutschsprachig sind. Also ich fordere das und zwar vehement. Wir müssen da nochmal privat drüber sprechen, off the record. Ohne Twitter-Account ist ein Skandal. Ich meine, ja, du bist beim Kicker, aber trotzdem.
Es gibt auch Kollegen beim Kicker, die einen Twitter-Account haben, aber ich nicht.
Die hatte ich ja auch schon hier zu Gast, mein Lieber. Ja, Sebastian Wolf und Benjamin Hoffmann waren ja unter anderem. Ja, das ist für mich eine der ersten Anlaufstelle. Vor allem Leute, die einen Twitter-Account haben, kennen meistens schon den Rasenfunk. Da verläuft die Anfrage etwas reibungsloser und die sagen dann nicht, wie lange und nur über die Bundesliga und spinnst du eigentlich, sondern die haben es vorher schon mal gehört und finden es dann schon gut oder schlecht. Und dementsprechend verläuft dann die Anfrage. Nun ja, Thomas, vielen lieben Dank für dein Rasenfunk-Debüt. Thomas Böker vom Kicker, leider nicht zu finden bei Twitter, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Thomas, danke dir, dass du mitgemacht hast.
Dankeschön.
Und außerdem herzlichen Dank mal wieder an Andreas Lehner, von Spox Fußballchef auf Twitter als Andreas-Lehner. Sehr, sehr gut, dass man dich da erreichen kann, Andal. Vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
Herzlichen Dank.
Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes und hört auch in unsere anderen Formate. Es gibt noch das Tribünengespräch, ein monothematisches Format und den Kurzpass. Hört mal rein und dann freue ich mich auf die neue Saison mit euch. Eine gute Zeit und wir hören uns dann schon nach dem zweiten Spieltag. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich wir alle. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.